Hallo und herzlich willkommen zu Nerdic Talking ohne Mario.
Dafür mit Michael.
Und Thorsten. Nerdic Talking Folge 57 haben wir heute.
Und wir sind übrigens nicht bei den Fanboys. Auch wenn sich das gerade so anhörte.
Ach so, ist das so? Ich habe die schon lange nicht mehr gehört.
Ja, die stellen sich immer noch gegenseitig vor.
Ah, okay. Ach ja, gut. Solange sie es sich nicht patentiert haben lassen oder
müssen
so.
Müssen nach wie vor an ihrer Audioqualität arbeiten.
Ja. Wir ja zum Glück nicht. Hoffentlich.
Dafür müssen wir an allem anderen arbeiten.
Ja, ja. Technik.
Also, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass diese Crowdfunding-Kampagne zur Rettung Griechenlands gerade bei 2 Millionen steht. Was, wie viel Prozent nochmal waren vom angestrebten Ziel?
Null.
Das macht einem erstmal bewusst, wie groß diese Zahl eigentlich ist, ne?
Ja, 1,6 Milliarden Euro. Das ist eine 1, eine 6 und 8 Nullen. Also eine sehr, sehr große Zahl.
Wenn man es von hinten nach vorne liest, dann ist sie gar nicht so groß.
Ja, genau. Tja.
Ja, der Mario treibt sich irgendwo wieder mal im Urlaub rum. Ich hatte ihm ja schon gesagt, dreimal unentschuldigt fehlen heißt Ausschluss aus dem Podcast.
Oh.
Ich hoffe, dass er nächstes Mal dabei ist wieder.
Das hoffe ich allerdings auch. Sonst sind wir hier nur noch zu zweit.
Und das will keiner.
Richtig.
Von daher, notfalls lassen wir nächstes Mal ausfallen. Wir lassen vielleicht sowieso ausfallen, weil ich vielleicht im Urlaub bin.
Das geht ja nicht, wer hat das genehmigt?
Und ohne mich kriegt ihr ja das Audio-Equipment nicht gehändigt.
Ohne dich sind wir völlig verloren.
Ah, ohne mich geht sowieso nichts.
Ja, das sowieso, ne?
Ah, ja.
Ja, Mario ist im Urlaub. Falls er irgendwo in der EU verweilen sollte, dann können wir zumindest sagen, er darf jetzt auch weiterhin Selfies vor öffentlichen Gebäuden machen. Das war ja kurz in der Diskussion, ob das im EU-Parlament entschieden werden sollte, dass es verboten wird. Und man ja in Zukunft dann erst den Architekten fragen müsste, ob man denn auch sein Gebäude fotografieren darf im Sinne von Urheberrecht und so weiter.
Das ist ja mit Abstand größte Scheiß, den ich in den letzten Monaten gehört habe.
Ja, man merkt, so langsam kommt das Sommerloch wieder, ne? Aber wenn sowas wirklich entschieden worden wäre, das wäre irgendwie, ich weiß nicht, da hätte man am besten gleich seine Kamera vernichten können oder so.
Ja, und vor allen Dingen, du dürftest ja gar nichts mehr machen. Also du kannst ja nirgendwo mehr ein Foto machen, ohne Angst zu haben, dass da irgendein Gebäude drauf wäre, wo der Architekt da was gegen hätte.
Ja, eben.
Also wo ist da die Grenze? Weil öffentliche Gebäude, ja, aber jedes Haus, was du von der Straße aus siehst, ist im Prinzip auch ein öffentliches Gebäude.
Ja, ich glaube, im Prinzip ging es da primär um so bekannte Gebäude. Ich weiß nicht, der Eiffelturm wurde mal genannt, hier Brandenburger Tor und so, alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann spezialisiert wurde auf bestimmte schützenswerte Gebäude oder was auch immer, was irgendwie ein Risiko darstellen könnte. Ja, ich weiß auch nicht, was die Herren und Damen sich da so gedacht haben.
Also es ging ja irgendwie um Urheberrecht im Endeffekt dabei.
Naja, genau.
Aber ist denn nicht auch irgendwie so, wenn jemand 70 Jahre tot ist, dann hat er sowieso kein Urheberrecht mehr? Gab's da nicht irgendwie sowas?
Naja, das hatte ich mal in Zusammenhang mit so einem Buch gehört.
Genau. Und
was wieder veröffentlicht werden
genau, sollte. Oder es gibt ja auch diese ganzen diese Grimms Märchen zum Beispiel als kostenloses E-Book auf dem iPad zum Beispiel.
Mhm.
Ja, auch wahrscheinlich, weil einfach kein Urheberrecht mehr drauf besteht. Und wie ist dann bei diesen Gebäuden? Da müsste es ja im Prinzip auch so sein. Und ich sag mal jetzt, dass der Architekt vom Reichstag noch lebt, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja. In manchen Ländern ist das zum Teil sogar schon so, dass man zum Beispiel den Eiffelturm bei Nacht, da muss man sich irgendwie eine Genehmigung einholen, wenn man das irgendwie kommerziell fotografieren will.
Genau, da ist ja die Argumentation, dass es durch die Lichtinstallation zu einem Kunstwerk wird.
Ja, genau.
Also, naja, ich weiß ja nicht. Und wo es auch so ist, und das fand ich halt jetzt das Schlimmste dabei, dass dabei rausgekommen ist, dass es das wirklich irgendwo schon gibt, ne? Also der schiefe Turm von Pisa, den darf man wohl auch nicht einfach so fotografieren. Es geht natürlich dabei immer um die kommerzielle Nutzung. Also keiner wird jetzt bei dir vorbeikommen und Fotos von deiner Point-and-Shoot-Kamera löschen, weil da versehentlich der schiefe Turm von Pisa hinten hinter ist. Wobei eigentlich wäre es ja gar nicht mal so verkehrt, wenn sie es verbieten würden, weil dann wäre halt auch dieses, da wird ja regelmäßig dieser Videodreh von diesem Michael Jackson-Lied hier, Thriller, nachgestellt, ne?
Okay.
Vorm schiefen Turm von Pisa.
Das wusste ich nicht. Ich war noch nie da.
Nein, ja.
Du warst schon da und hast es
nachgemacht. Nein. Es wird natürlich nicht der Videodreh von, aber such mal einfach hier Pisa. Thriller.
Okay, da ist wieder irgendwie was Lustiges. Da
gibt's ein Meme.
Ja, ich kenne leider auch nicht alle.
Ja, also von dem her, diese ganzen, oder auch vom Brandenburger Tor, du kannst ja nicht da irgendwie einfach nur dir das mal angucken, weil irgendwelche Idioten ständig davor stehen und sich selber fotografieren müssen. Unter dem Aspekt wäre ja sowas ja vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, diese ganzen Touris, ich meine, du als Neuberliner muss es ja täglich am eigenen Körper irgendwie spüren, wie schrecklich das ist, ne?
Bisher geht's mir eigentlich noch gut.
Ich finde, also deswegen mag ich halt so Städte nicht, auch wenn ich natürlich selber als Tourist da bin, aber ich habe halt auch gar keine Lust darauf, so diese typischen Touri-Tours zu machen irgendwie. Und zum Beispiel in einer Stadt wie London, da kannst du halt gar nicht irgendwie dir was angucken, ohne dass du da das Gefühl hast, es wird alles ausgeschlachtet und alles ist eigentlich nur inszeniert für die Touristen irgendwie. Also es hat überhaupt keine Authentizität, es ist nicht mehr authentisch.
Ja. Ja, klar, in so typischen Touristenstädten, da baut sich natürlich auch jede Menge drumherum auf, um den Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Hier noch ein Souvenir und da noch ein Foto mit, keine Ahnung, so einem Beef-Eater oder was auch immer, ne?
Also, wenn du einen Stadtbummel machst, dann hast du ja fast jedes, weiß ich nicht, dritte, vierte, fünfte Geschäft, da gibt's dann in Berlin irgendwas mit Bären, in Amsterdam gibt's halt irgendwelche komischen Holzschuhe überall zu kaufen, wo du echt denkst, welcher normale Mensch will hier so komische Holzschuhe kaufen? Keiner. Das heißt, es macht überhaupt keinen Spaß, durch diese Stadt zu gehen, weil du halt einfach nur merkst, das ist fast, als würde ich hier gerade durch Disneyland gehen oder sowas. Also ich persönlich, deswegen mache ich auch nicht so gerne Urlaub irgendwie oder wenn dann halt jetzt nicht so diesen typischen Standardurlaub irgendwie, weil das halt so, es fühlt sich irgendwie immer so, weiß ich nicht, einfach nicht schön an. Finde ich Hamburg zum Beispiel noch, bin ja im Moment beruflich jede zweite Woche in Hamburg, finde ich da halt noch wesentlich angenehmer, weil da hast du halt gar nicht so dieses Gefühl, dass da jetzt irgendwas groß, klar, du hast halt an der Reeperbahn irgendwelche Touristenführungen oder sowas, aber das war's dann halt auch, ne?
Naja, Stadtrundfahrten hast du halt auch, ne? Also
habe ich jetzt aber zum Beispiel noch nicht so oft gesehen, dass da jetzt wirklich so Busse richtig durchfahren. Ich meine, in Berlin... Doch.
Habe ich schon mitgemacht in Hamburg.
Okay, also ich habe mal noch nicht gesehen. Und in Berlin siehst du ja schon diese Doppeldecker recht häufig. Oder in London natürlich, da ist ja jeder dritte Bus gefühlt ein Bus, der eine Stadtrundfahrt macht, ne? Also von dem her wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man diese ganzen, man sollte Touristen einfach verbieten.
Genau.
Wäre vielleicht viel einfacher, dann braucht man nicht die Selfies zu verbieten.
Jeder soll einfach da bleiben, wo er ist.
Genau. Ja, außer so. Auch so,
müssen wir uns andere Berufe suchen, ne?
Ja, ich bin ja nicht als Tourist da. Ich bin ja immer beruflich da, ist ja was anderes.
Ja.
Ich dürfte mir die Städte dann noch angucken. Ja, ich bin ja sogar auch immer regelmäßig von der Tourismusgebühr befreit.
Stimmt, die gibt's ja auch in einigen Städten, ne?
Naja, in Hamburg zum Beispiel musst du jedes Mal so einen Wisch ausfüllen, dass du nicht zum Vergnügen in Hamburg bist, sondern da arbeiten musst.
Muss man da was vorlegen irgendwie dann? Oder?
Nee, du musst einfach so einen Wisch unterschreiben, wo kein Mensch drauf guckt, wo man auch sonst was draufschreiben könnte. Okay. Keine Ahnung, ob das irgendwie jemals gegengecheckt wird. Ich finde zum Beispiel komisch, dass ich, also ich würde es so machen, eher anstelle von der Stadt Hamburg, ich würde sagen, halt hier, da tackerst du eine Visitenkarte dran und dann unterschreibst du das unten noch und schreibst, bei welchem Kunden du bist, wo in Hamburg. Das wollen die erst gar nicht wissen. Die wollen nur wissen, bei welcher Firma du arbeitest und dass du es einmal quasi unterschreibst, dass es so und so ist.
Ja, ist dann die Frage, ob das dann nicht schon wieder zu viel Informationen sind, die man nicht preisgeben will, soll, darf.
Gut, Handynummer, ja, stimmt. Dann würdest du ein paar Headhunter-Anrufe mehr bekommen.
Genau.
Wenn diese Stelle noch für mehr. Sie nicht interessant ist, aber Sie irgendjemanden kennen, der vielleicht Interesse haben könnte, dann geben Sie mir bitte
jemanden
die Kontaktdaten.
Der jemanden kennt.
Ich finde, jemand, der so auf so eine Anfrage die Kontaktdaten von seinem Arbeitskollegen weitergibt, der gehört sofort öffentlich, weiß ich nicht was.
Ja, würde ich auch nie machen.
Aber der landet auf jeden Fall irgendwo in der Hölle.
Ja.
Den ganzen Headhunter, kriegt jeden Tag 5 Headhunter-Anrufe.
So in etwa. Ja, wir
wissen gar nicht, wo der Mario ist. Mario hört uns zu. Jetzt kann er uns ja mal eben schnell auch noch sagen, wo er denn ist, wenn er möchte, dass das, also wenn man das wissen darf.
Er hat ja schon gerade geschrieben, dass er sich noch schnell einen Selfie-Stick kauft.
Ja, aber nicht, wenn er noch in Freizeitpark möchte.
Ja, das wird doch zumindest immer mehr verboten, auch jetzt an. Auch in Stadien und bei Konzerten und so weiter. Habe ich gelesen.
Es ist ganz ungewohnt heute. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, weil wir ja nur zu zweit sind. Ich habe hier nur minimalste Verpflegung, also nur eine alkoholfreie Weiße und ein bisschen was zum Knabbern. So komische Katjes-Dinger. Ohne Fett. und vor allen Dingen ohne tierische Gelatine. Aber sonst nichts, es gibt keinen Kuchen, es gibt keine dreierlei Getränke, es ist richtig traurig, Michael. Jetzt weiß ich endlich, wie du dich immer fühlen musst, wenn wir podcasten.
Tja, ich hatte damals nichts. Na, ich habe hier auch immer meinen Standard stehen, mein Energy Drink, eine Flasche Wasser und Nüsse.
Okay, also Mario ist scheinbar auf Mallorca.
Ja, aber nicht am Ballermann.
Aber nicht am Ballermann, weil das dahinter spreche ich nicht aus.
Ja, ich kann man
kann es nur falsch aussprechen. Ich hatte ja 2 Jahre Spanisch, das hatten wir ja schon mal das Thema.
Ja. Noch schlimmer.
Noch schlimmer, deswegen lasse ich es lieber direkt.
Mallorca muss auch reichen. Also. Und nicht am Ballermann heißt, er macht Urlaub.
Ja, aber er hat uns noch keine Fotos geschickt.
Nee, ich bin auch echt enttäuscht.
Ich glaube, es gab nur einmal einen Screenshot, wie gut die Internetverbindung ist, oder?
Echt?
Oder gab es die auch noch nicht mal?
Nee, kein Speedtest und nix. Also, wir sind enttäuscht.
Auf jeden Fall.
Tja, letztes Mal haben wir da Mist erzählt, ne?
Ist ja eigentlich normal.
Ja, eigentlich wie immer.
Also, ne? Also wir erzählen immer Mist, aber diesmal haben wir sogar was Falsches erzählt.
Ja, genau. Wir haben über diesen Alan Turing-Film gesprochen. Und haben den Film Codebreaker erwähnt, aber eigentlich meinten wir The Imitation Game, ein streng geheimes Leben. Das haben wir auch in die Shownotes vom letzten Podcast nochmal reingeschrieben. Aber wen es interessiert, der kann sich dann vielleicht auch einfach beide Filme angucken.
Ja, Codebreaker ist jetzt so ein komischer, weiß ich nicht was, und du empfiehlst ihn hier. Gefährlich.
Es ist, glaube ich, eher auch so eine Doku, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Ich empfehle ja nichts. Ich sage ja nur, man kann sich das ja mal anschauen. Du weißt doch, das ist wie bei anderen Sendungen, die empfehlen ja auch nichts. Und ich empfehle auch sowieso gar nichts.
Ich empfehle immer etwas. Ich habe diesen Turing-Film auch noch nicht geschaut. Ich werde den jetzt mal bei Gelegenheit gucken. Und ein paar andere Filme, über die wir auch ein bisschen sprechen können, machen wir dann am Anschluss, oder?
Ja, da kommen wir ja noch früh genug zu.
Schneller als uns lieb ist. Das wird nämlich heute die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten.
Ja, wir haben auch eigentlich nur 2 Themen.
das war das erste davon.
Genau. Nee, ich war heute Morgen ganz begeistert, als ich gelesen habe, dass es jetzt endlich Office 2016 für den Mac gibt. Und habe dann auch direkt mal bei Amazon mir so einen Studentenproduktcode geklickt, die ja auch echt günstig sind. Also zahle ich jetzt für eine 4 Jahre gültige Office 365 Lizenz mit für 2 Geräte 65 Euro. Und das ist ziemlich fair, muss ich sagen.
Die Kaufversion von Office 2016 gibt es ja noch nicht für Mac. Ne? Das heißt, im Moment kriegt man es halt wirklich nur über das 365-Abo.
Ach so, ja, das ist, glaube ich, schon so.
Also die sollen halt noch folgen, aber aktuell gibt es halt nur die Abo-Version.
Ja, wobei man sich halt mittlerweile wirklich so ein bisschen fragen muss, lohnt sich das wirklich noch, so eine konkrete Version zu kaufen oder schmeiße ich halt doch lieber regelmäßig Geld ein und krieg dann halt auch immer die aktuell verfügbare Version. Ne?
Ja, es kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich meine, das kriegt jetzt ja nicht jeder diese Studentenversion, wie du sie jetzt für 65 Euro für 4 Jahre. Da gebe ich natürlich recht, da ist das ein No-Brainer. Aber wenn du halt normalerweise einen 100er im Jahr bezahlen musst, finde ich das für einen Privatmann, es ist immer noch für 5 PCs.
Rechner, ja.
Aber nicht für 5 User, sondern für 5 Rechner. Und da ist halt so ein Family, so eine Home-Version, die halt für 4 User war, die es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt. Die war natürlich dann deutlich günstiger.
Aber ist das Office 365, was ich auf 5 Rechnern installieren kann, nicht auch für die Familie gedacht?
Ja gut, das macht natürlich Sinn, ne?
Ich meine schon. Also sonst wäre es ja irgendwie auch Quatsch. Und das finde ich
steht halt explizit dabei, Installation auf bis zu 5 Endgeräten und dann kommt pro Haushalt. Also von dem her ist es natürlich okay.
Ja, eben. Also sagen wir mal so, für einen alleine lohnt sich es wahrscheinlich weniger, aber da gibt es ja dann auch das Angebot für eine Einzellizenz, was dann, weiß ich nicht, auf einen Monat 7 Euro und dann kriegt man das ja als Jahrespaket vielleicht noch ein bisschen günstiger. Aber ich sag mal, wenn du da, keine Ahnung, du bist zu zweit oder vielleicht auch zu dritt, zu viert, dann finde ich das jetzt auch nicht teuer, da 100 Euro im Jahr.
Genau, es sind auch nur 69,99.
Na, guck mal.
Ja.
Echt?
Mhm.
So günstig kriegt man das schon.
Für 5 PCs, beziehungsweise Macs.
Weil wenn du es quasi auf der offiziellen Microsoft-Seite monatlich abonnierst, zahlst ja 10 Euro im Monat.
Ja gut, man ist mal selbst schuld.
Naja, eben.
Wenn man irgendwo was auf der offiziellen Seite abonniert.
Diese 65 Euro, die ich jetzt gezahlt habe, das sind, glaube ich, normalerweise auch 79 oder so. Aber bei Amazon gab es das halt ein bisschen günstiger. Ja, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr schick und modern aus und passt sich jetzt oder ist jetzt mal wieder so dem aktuellen OS X auch mehr angepasst als noch das uralte Office 2011, was ich vorher installiert hatte.
Ja, wobei, also was war denn die alte Office für Mac-Version? War das wirklich 2011?
2011, ja. Okay. Und das, naja, es sah nicht ganz so schön aus und es hatte auch nicht so den Funktionsumfang, den man eben jetzt von Office unter Windows auch kannte.
Also ich habe im Moment auf meinem Windows-Rechner 2013 dann drauf, ne? Was ja quasi schon sehr ähnlich dem 2016 dann aussieht.
Ja,
ich habe teilweise so ein paar Probleme, Sachen wiederzufinden. Da muss ich halt gestehen. Also da ist so einiges ein bisschen anders, als man sich das in meinem ersten Moment erstmal denkt.
Bei dem 2016 jetzt, oder?
Nee, also auch schon beim 2013.
Ach so.
Also wenn man
jetzt. Na gut, da habe ich mich dran gewöhnt mittlerweile. Also komme ich schon ganz gut zurecht. Also kann man sich jetzt auch fragen, auf dem Mac, warum nutzt man da Office, ne? Aber es ist halt doch leider immer noch so, dass nicht alle, gerade zum Beispiel bei mir, eben auch im Studium, haben halt viele das Office-Paket und kein Keynote, Pages, Numbers. Und irgendwie braucht man dann halt doch immer wieder mal so ein Microsoft Office.
Aber spricht ja auch nichts dagegen, nur weil man einen Mac hat, trotzdem eine Software von einer Softwarebude zu verwenden. Und das
nee,
ist
gar nicht. Ja auch, also, ne? Aber man könnte ja natürlich auch eben die Apple-Produkte nutzen, weil sie ja auch nun mal schon mit bei einem Mac dabei sind, ne?
Ja, aber du hast dann halt die Probleme, dass du es nicht austauschen kannst. Und
ja,
hier und da, ich meine, du bist übrigens ein bisschen laut.
Okay.
So die, wenn du Excel mit Numbers vergleichst, dann sind da schon so ein paar Welten dazwischen, muss man auch sagen.
Ja, ja, das stimmt schon. Also ich sag mal, für die einfachen Dinge reicht ja, reichen ja die Apple-Produkte. Aber wenn du halt wirklich dann da mit Formeln und S-Verweis und keine Ahnung, Pivot und tralala, ne, und dann wird schon langsam kritisch mit Numbers.
Genau, alternativ für die also für die einfachen Dinger, wenn man jetzt eben doch nicht Numbers oder Pages oder Keynote nehmen möchte, dann sei ja nochmal erwähnt an dieser Stelle, dass man mit seinem Microsoft-Konto kostenlos die Webversion von
stimmt.
Von Dingskirchen da verwenden kann, ne? Von Office.
Das geht auch.
Und auch
und das
mit so Schnickschnack, genau, und auch mit so Schnickschnack, du kannst es freigeben, mit mehreren Usern gleichzeitig bearbeiten, dann halt irgendwelche verschiedenen Versionen wegspeichern davon.
Mhm.
Also ist schon, also wenn man jetzt zum Beispiel so eine, was weiß ich, eine Partyliste irgendwie plant, wenn man zu mehreren Leuten da irgendwie zusammen das alles organisieren möchte oder sowas, dann kann man auch einfach so ein Excel-File da freigeben. Und dann halt einfach, ne, auf dem einen Reiter hast du deine Gästeliste, auf dem anderen Reiter hast du, was für Sachen eingekauft werden sollen, schreib direkt dahinter, wer es macht und sowas. Also man kann da schon wirklich super mitarbeiten. Also das habe ich ja damals auch erwähnt, als wir da das erste Mal darüber gesprochen hatten. Das ist halt schon klasse, was Microsoft da anbietet.
Ja, und das Word Online und Excel Online etc. ist ja dann wahrscheinlich auch, oder ist ja eigentlich relativ vergleichbar dann auch mit den Konkurrenzprodukten, die man da noch so kennt von Google zum Beispiel.
Also was du halt immer, genau, du kannst es mit Google vergleichen, was du hast einen eingeschränkten Funktionsumfang zu der Offline-Variante, klar. So ein paar Sachen kannst du einfach nicht machen. Ne? Du kannst zum Beispiel nicht einen Bereich als Tabelle formatieren oder sowas in Excel.
Mhm.
Und du kannst kannst glaube ich die Daten nicht, kannst keinen Filter einblenden und irgendwie so Zeug. Was du aber machen kannst, du kannst, wenn du eine Datei mit der normalen Desktop-Version bearbeitet hast, dann werden alle Funktionen mehr oder weniger unterstützt, die du dann da drin hast.
Okay.
Ne, das heißt, du kannst diese Funktionen zwar nicht ändern oder nicht anlegen, aber oder diese Features nicht einfügen in die Mappe, aber wenn diese Features schon drin sind, dann werden sie weiterhin unterstützt. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ja, ich werde mal gucken. Also ich habe jetzt ja eh vor, meine Freundin beim nächsten OS X Update dann auch mal auf die neue Version zu heben. Das wird eine schwierige Woche.
Wieso?
Ach, ja, sie hängt an Sachen, die sie hat.
Was hat sie denn aktuell installiert?
Mavericks.
Ah, okay. Ja, gut, aber so groß. Klar, es
außer, gibt dass alles anders aussieht.
Ja, ach, Quatsch. Ja, es muss sein. Sicherheitsupdates sind das. Da wird gar nicht diskutiert.
So, kannst du mal einmal kurz 20 Sekunden Nase putzen überbrücken, bitte?
Ja, ich probiere das mal. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt erzählen soll, aber das kriegen wir schon hin. Ja, was gibt es denn noch so zu Office 2016 zu sagen?
Das üben wir nochmal, ne?
Ja, ja.
Hätte ich jetzt auch
genauso Kommando gut, was sagen, ist,
hätte ich jetzt genauso gut die Nase putzen können im Podcast. Da hätte genauso viel Informationsgehalt, vielleicht sogar noch mehr drin gesteckt.
Das ist nicht so meine Stärke.
Tja.
Können wir mal festhalten.
Nee, also und in diesem Rahmen, wenn ich ihr dann eh das Betriebssystem update, werde ich auch mal versuchen, das neue Office da drauf zu packen.
Mhm. Und dann wirst du immer wieder als First-Level-Support angerufen.
Richtig.
Ja.
So.
Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist das Outlook. Also ich habe am Anfang eine Zeit lang mal Outlook 2011 genutzt, aber irgendwann war das so creepy, dann bin ich doch wieder auf Mail zurück umgestiegen. Und eigentlich bin ich jetzt mit Mail auch ganz zufrieden, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das Outlook auch nochmal antesten werde. Aber
also Outlook 2013 habe ich bei einem Kunden, bin ich noch nicht so ganz glücklich mit, muss ich gestehen.
Mhm.
Das ist halt auch so, ja, also man muss es einfach mal verinnerlichen, wie da was funktioniert, dann ist wahrscheinlich alles toll. Aber ja, schon so ein bisschen unübersichtlich auch. Eben weil du nun mal nicht nur E-Mail drin hast, sondern ne, es ist halt eben die eierlegende Wollmilchsau. Und das ist ja meistens auf den ersten Blick erstmal ein bisschen unübersichtlich.
Ja, ich glaube, ich werde es mir schon mal angucken. Ich meine, ich habe ja auch hinter meiner privaten Mailadresse ein Exchange. Also eigentlich sollte es ja am besten zusammenarbeiten. Aber das tut Mail mittlerweile eben auch mit Exchange. Ich bin irgendwann damals auf Outlook gewechselt, weil Mail, ich weiß nicht unter welchem System das noch war, nicht so hundertprozentig mit Exchange zurechtkam, wie es hätte tun sollen. Und ja, gucken wir mal. Man muss ja immer wieder so die Konkurrenzprodukte ein bisschen vergleichen und für sich das Beste raussuchen.
So, da es jetzt gerade passt, schiebe ich hier meinen kleinen Rant der Woche ein.
Okay.
Mein Lenovo Yoga 3 ist gekommen.
Ah.
Und also erstmal, Windows 8.1 ist so schrecklich, wie wir immer behauptet haben. Das kann ich jetzt sagen, nachdem ich versucht habe, es zu benutzen. Windows 10 dagegen scheint wirklich vieles wieder gut zu machen. Und ich meine, klar, es wird auch hier so sein, wenn du jetzt 2-3 Monate damit gearbeitet hast, dann ist es normal. Dann ärgert dich das nicht mehr. Ein paar Sachen sind halt ganz schön. Und vor allen Dingen auf so einem Gerät wie diesem Yoga, was halt so ein Convertible ist, macht natürlich auch irgendwie dieses hybride Betriebssystem, was halt so halb Touch und halb nicht Touch ist, durchaus Sinn. Das war ja eben, damals hat man ja gesagt, ja, es vereinheitlicht die Nachteile von Maus und Multitouch so ungefähr, ne? Weil halt eben du wenig Vorteile hast, wenn du auf einem normalen Desktop jetzt diese komische Steuerung da nutzen könntest, dafür aber einige Sachen einfach offensichtlich darauf ausgelegt sind, dass du sie eben auch mit dem Finger bedienen kannst, und da macht es dann halt eben keinen Sinn. Aber hier in dem Fall musst du nun mal diesen Kompromiss eingehen, weil du kannst ja nun mal auch beides machen, ne? Und mir geht diese Katze hier so auf den Nerv, weil die immer hier auf dem Schreibtisch rumrennt. Komm, jetzt geh mal ab. Ab. Genau. Also Windows 8.1 ist erstmal nicht so schön. Das Gerät an sich gefällt mir gut. Es hat halt eben kein Retina-Display, sondern ein Full HD nur, weil Windows mit Retina auch noch nicht so ganz geil funktioniert. Und jetzt kommt aber das Tollste. Ich habe das Gerät eingeschaltet, hab's dann ein bisschen laufen lassen. Dann ging es von alleine aus, Standby, und wollte es wieder anmachen. Und es kam aus dem Sleep-Modus nicht wieder zurück. Und ich habe das nach einer halben Stunde Benutzung meinen ersten Bluescreen gehabt. Scheiße. Und diesen Bluescreen kriege ich jetzt auch jedes Mal, wenn das Gerät aus dem Sleep-Modus wieder aufmachen möchte. Da ist irgendein Treiber, irgendwie stinkt der.
War schon alles versucht. Konsistent.
Ja, ich warte jetzt nochmal Windows 10, ob das dann weg ist. Und ansonsten, weiß ich auch nicht, verbrenne ich das Ding.
Wann kommt denn jetzt Windows 10? Das kommt doch jetzt in Kürze, ne? Kannst du doch updaten.
Ja, genau.
Weißt du das?
Ich weiß nicht genau. Irgendwann Anfang Herbst oder das ist ja, glaube ich, erst, oder?
Nee, ich meine jetzt schon zum Teil auch ab Juli, wenn ich mich nicht irre.
Ab Juli?
Ich meine, ich hätte da was gelesen, aber ich will jetzt auch nicht drauf schwören. Also, kriegst du ja dann wahrscheinlich da auch so eine Benachrichtigung, ne?
Ja, die meisten haben ja schon so ein Tool, was dann eben unten mitläuft, so ein Counter
anzeigt
und dann sagt, das ist da aber nicht drauf.
Ach so.
Weiß ich auch nicht. Wir können ja mal gucken hier: Windows 10 Release Date.
Ich bin auch gerade schon dabei.
Oh, ich bin schon da.
29. Juli.
Ah, sehr schön. Ja, dann ist ja wirklich bald.
Das ist ja schon 1-2,5 Wochen. Mittwoch. Okay.
So lange halte ich es noch aus.
Wobei ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Zusammenhang mit 8.1 oder erst mit Windows 10 gelesen hatte. Du sprachst das ja gerade an mit dem Retina-Display, dass das nicht so toll wäre. Aber ich meine, ich hätte gelesen, dass du ab Windows 8 oder 8.1 da auch entsprechend eben nicht nur dieses, was man von früher kennt, Schriftgröße 100, 125 oder 150%, sondern dass das wohl auch sich dynamischer anpassen lassen würde.
Ja, ich glaube, das liegt dann aber auch noch an den Programmen, die du verwendest, und da wir ja zum Beispiel Lotus Notes verwenden, das sieht wohl katastrophal aus dann. Aber ich brauche es eh nicht, weil das bisschen, was man da drauf macht, da ist es dann kein... Also ich habe eher oft das Gefühl, dass das jetzt schon mit Full HD irgendwie da teilweise nicht so toll aussieht.
Mhm.
Und von dem her möchte ich gar nicht wissen, wie das dann in noch bessere Auflösung aussehen würde. Also alles gut. Und bin halt mal gespannt.
Tja, dann guck mal, dass du dein Treiberproblem da gelöst bekommst.
Ja, ich habe jetzt mal ein BIOS-Update gemacht und beim BIOS-Update wurden dann die Einstellungen auf Default irgendwie gesetzt. Ja, und dann fuhr das Ding nicht mehr hoch. Das ist auch geil, weil irgendwie der IDE-Treiber muss auf Legacy stehen und nicht auf UEFI. Keine Ahnung.
Ja.
Also ist halt einfach schon so geil. Also
ach, das ist so.
Man hat halt ein abgeschlossenes Informatikstudium und scheitert regelmäßig an irgendwelchen Sachen, wo man irgendwas machen muss. Weil, wie machen das dann Leute, die einfach nur das Ding benutzen wollen, ja?
Ja, das. Und dann, ich glaube, in solchen Momenten ist man dann immer wieder froh, dass man zu Hause so einen Mac hat und das Ding einfach mal tut. Ne?
Ja, Bastian hat ja direkt wieder rumgeflamed. Das wäre ja irgendwie, weil ich das lag an mir. Aber
so.
Ich wüsste jetzt eben nicht, was ich da groß falsch machen kann, dass es an mir liegt. Also, naja.
Hat er nicht den gleichen Rechner wie du bestellt?
Ja, ich habe auch schon gesagt, aber er hat sein Initialpasswort noch nicht, weil er hatte die Woche Urlaub.
Ach so, okay. Weil wäre interessant, ob es bei ihm dann auch so ist.
Also wenn es bei ihm auch ist, dann lache ich ganz, 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 ganz laut. Aber er wird es mir nicht sagen, er wird es nicht zugeben, wenn es bei ihm auch ist.
Ja.
Nee.
Ja, so ist das mit diesen Windows-Maschinen.
Ja, aber ich werde noch mal ein bisschen Feedback geben, wenn ich das Ding dann mit Windows 10 ein bisschen länger benutzt habe. Aber so auf den ersten Blick ist das Yoga schon echt schick.
Mhm.
Kostet aber auch 1000 da. Ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt günstig. Ne? Also es ist zwar günstiger als die Notebooks, die wir sonst haben, aber ich hatte halt keine Lust mehr auf so ein Business-Lenovo-Notebook, was ich eh selten mit mir rumschleppe, eben weil es so ein schäbiges Ding ist.
Mhm.
Und hier, das sieht jetzt so aus, als ob man es durchaus mal, es passt sogar in meine kleine Tasche rein. Ich habe mir extra noch eine große Tasche gekauft.
Okay.
Du musst dann feststellen, dass es auch in die 13-Zoll-Tasche reinpasst, weil es vom Formfaktor her zwar 14 Zoll ist, aber eben so ein bisschen, weiß ich auch nicht, wenig Rahmen hat oder so, passt auf jeden Fall da rein.
Naja, nicht schlecht, ja. Ja, was habe ich denn? Ich habe irgendwie so einen aus der T-Serie, ich glaube T440 oder so. Ist halt kein, also ein ganz normales. Ich glaube,
es wäre unser Standard-Notebook gewesen.
Ganz normales Notebook, was zumindest auch schon mal relativ leicht ist. Also ich weiß nicht, es wiegt auch so 2 Kilo oder so. Schon ganz angenehm.
Also ich habe jetzt so ein altes 15 Zoll, also was heißt alt, das ist auch jetzt erst irgendwie 2 Jahre alt oder so. Aber ich wollte halt damals so eine extra Grafikkarte und halt etwas größeres Display haben.
Mhm.
Aus Gründen. Und das Ding ist halt einfach, das wiegt eine Tonne, ne? Also das ist wirklich... Das ist unglaublich. Allein das Netzteil, weil das halt auch ein etwas stärkeres Netzteil braucht, das ist halt so schwer wie von anderen Leuten, also wie mein MacBook Air, würde ich fast behaupten, ja. Na, stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist wirklich die Hölle.
Ja.
Nun ja.
Gut, dass wir einen Mac haben. Ne?
Da können wir immer schön meckern.
Nee, ich dachte eher, wir hören da jetzt immer ganz entspannte Musik, um uns dann wieder ein bisschen abzuregen.
Ja, aber du wolltest das doch abkürzen, dieses kleine Review von Apple Music. Schieß mal los.
Mit einem leicht abgewandelten Zitat, was Bastian und du ja mal auf, glaube ich, einer Gamescom in der Warteschlange gehört habt. Apple Music ist scheiße, weil ist scheiße.
Was haben wir gehört?
Na, das war doch mal, stand vor euch jemand, der meinte irgendwie, da ging es um TFT-Monitore und der sagte dann irgendwie, TFT ist scheiße, weil ist scheiße. Hat mir Bastian mal erzählt.
Okay. Ja, okay.
Ja, das weiß ich noch. Es muss schon viele Jahre her sein, weil das war noch während unseres Studiums.
Okay, dann war das wohl in Leipzig, das kann natürlich sein. Da erinnere ich mich nicht mehr dran.
Kann sein. Ja, oder ist es vielleicht doch nicht so scheiße?
Also zum einen gibt es ja keinen Tag, wo nicht oder jetzt mittlerweile ja schon, jetzt ist es ja vorbei, aber was man nicht alles für Horrormeldungen gelesen hat. Es gibt die Abo-Falle bei Apple Music und wie man ihr entkommt. Ja, sorry, aber das Ding nennt sich 3-monatige Testphase beim Abschluss eines Abos. was bei jedem anderen Musikdienst, den du, wo du so eine Trial am Anfang hast, genauso funktioniert. Und oder auch wenn es ist immer so, wenn du am Anfang so eine kostenlose Testphase bekommst, dann musst du halt selber dran denken, dass die irgendwann zu Ende ist. Und man standardmäßig mal davon ausgeht, dass du den Test gut fandest, wenn du dich nicht nochmal explizit meldest. Ja. Und es ist ja dann auch nicht so, dass du dann 24 Monate lang nicht mehr da rauskommst, so wie es zum Beispiel bei, weiß ich nicht was ist, bei deinem Telefon. Wenn du da nicht rechtzeitig kündigst, dann hast du halt geloost. Ja. Aber hier kannst du ja jeden Monat kündigen, ja. Also Abo-Falle. Und das bei einer Zeitung, die ja eigentlich doch ein bisschen, also nicht auf Bildniveau sein möchte.
Naja, es war die Welt, ne? Also die schon auch relativ nah daran.
Ja, also mittlerweile auf jeden Fall, ne?
Ja. Ich glaube, die gehört auch zum Springer-Konzern. Na gut, okay.
Dann. Ja, auf jeden Fall diese Abo-Falle, ja, denkt bitte dran, wenn ihr nach 3 Monaten nicht kündigt, dann bezahlt ihr weiter. Und es ist jetzt nicht Absicht, dass man die Trial-Phase 3 Monate gemacht hat, damit möglichst viele Leute vergessen, sie dann zu kündigen, sondern einfach nur, weil man wahrscheinlich, man macht das und in der ersten Woche nutzt man es noch 2-3 Mal und dann 2-3 Wochen nicht mehr und dann denkt man wieder, ich könnte es ja wieder nutzen. Also ich finde diesen einen Monat auch ein bisschen kurz. Deswegen bin ich sehr froh, dass es 3 Monate sind.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe ja den großen Vergleich jetzt zu Spotify und noch bin ich nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Was aber wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass ich eben jetzt schon so lange an Spotify gewöhnt bin und da meine Lieblingsplaylisten habe und die bei Apple jetzt erstmal nicht 1:1 wiederfinde und da sind andere und
ja, ich meine, das ist natürlich jetzt so die dass du noch den Content noch nicht, oder gerade wenn du jetzt so, dass du deine persönlichen Einstellungen, die du in Spotify jetzt über Jahre hinweg quasi so angelegt hast, dass du die jetzt noch nicht 1:1 wieder sofort hast, ist ja auch klar. Und das sagt jetzt aber noch nicht darüber aus, ob das gut oder schlecht ist. Also ich finde eben auch bei Spotify, dass das Interface, da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt, aber es ist auch scheiße eigentlich. Also sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPad, auf dem iPhone habe ich es nie benutzt. Alles ist alles andere als intuitiv, aber das muss man auch sagen, wenn man halt Apple Music jetzt anschaut. Und gerade eben auch, das dann jetzt in iTunes reinzupacken. Ich meine, iTunes ist schon mehr als voll. Und jetzt ist da noch mal eine Sache mehr drin. Also ich weiß nicht, also ich bin jetzt keiner, der sagt, iTunes ist der größte Scheiß, so wie viele andere. Aber es wird halt nicht besser. Ne? Jetzt hast du iTunes U, Podcasts, deine persönliche Library. Das ist jetzt bei mir auch eben eine große Herausforderung. Ich muss jetzt meine persönliche Library irgendwie managen, muss mein iTunes Match irgendwie managen und mein Apple Music habe ich jetzt auch noch mit da drin.
Mhm.
Das ist ja schon ein bisschen anspruchsvoller als alles.
Also ich muss auch, also du sagst, Spotify-App ist nicht intuitiv. Finde ich jetzt bei der Music-App aber auch noch nicht unbedingt.
Nee, ich sag ja auch, das ist alles andere als also, ne?
Ich bin da halt auch immer noch am Suchen, zum Beispiel, was weiß ich, ich höre gerne morgens Musik im Badezimmer beim Duschen. Dann habe ich rausgefunden, hier.
Moment. Ja? Suche Duschen, ersetze durch.
Hä?
Nein, passt schon. Ja, gut.
Okay, ja, wie auch immer. Habe ich dann jetzt mittlerweile mir auch merken können, dass ich das unter neu finde und da Playlisten dann für Aktivitäten finde. Aber irgendwie am Anfang war ich da auch immer am Suchen.
Ja, neu, ne? Das ist halt irgendwie großer Quatsch, ja.
Ja, warum ist das neu? Und, ne?
Stimmt.
Ja, was ich auch doof finde, ist halt vielleicht auch wieder Ansichtssache. Ich meine, die Dusch-Playlists, da gibt es auch 2 bei Spotify. Die sind.
Man hört dich nicht mehr. So, Aufnahme läuft wieder. Verbindung ist auch wieder da.
Ja, super.
Du warst bei den Dusch-Playlisten.
Richtig, genau. Zu den Inhalten wollte ich noch was sagen, genau. Also, was ich ein bisschen blöd finde, dass die Playlisten teilweise so ein bisschen kurz sind. Also, die haben dann irgendwie nur so 15, 20 Songs und jetzt im Vergleich zu Spotify haben die dann halt irgendwie mal 50, 60 Songs und das finde ich dann halt schon besser, gerade wenn man so ein bisschen random einfach hört, dann hat man eben einen größeren Pott an möglichen Liedern und hört nicht ständig das Gleiche, weil irgendwie nach einer Woche immer die gleiche 15 Lieder beim Duschen wird es halt auch irgendwie langweilig, ne?
Ich wollte auch gerade sagen, du sollst ja auch nicht so lange duschen, aber
gut. Ja, ich...
Random ist natürlich ein Argument.
Bemühe mich da schon, mich kurz zu halten. Ja. Also das ist auch noch was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert und ich bin mir auch nicht sicher, wie stark jetzt auch da immer noch neue Playlists hinzukommen und oder sich auch vielleicht über die Zeit vom Inhalt her dann wieder ändern. Bei Spotify ist es ja zum Beispiel auch so, da kommen bei manchen Playlists, werden mal ein paar Songs rausgeschmissen, dann kommen wieder neue hinzu und dann variiert das auch so schon so ein bisschen.
Mhm. Also Playlisten habe ich jetzt noch gar nicht so viel gehört. Ich habe halt ein bisschen so einfach Radio quasi aufgrund von einem Künstler oder von einem einzelnen Song mal gestartet. Mhm. Und das war ganz gut.
Achso, gut, das habe ich weder bei Spotify groß genutzt, noch habe ich es bisher bei Apple Music benutzt. Ein Unterschied bei diesen, zum Beispiel bei diesen Duschplaylists, da hast du dann halt, du hast nicht nur eine Duschplaylist, sondern du hast dann irgendwie 10, 15 verschiedene, weil die das eben dann nach verschiedenen Genres unterteilt haben, irgendwie. Was weiß ich, hier Hartes Erwachen von Apple Music Rock oder Indie am Morgen von Apple Music Alternative.
Hartes Erwachen.
Hm. Ja. So heißt die Playlist mit Ausrufezeichen.
Jetzt noch mal kurz in dem Kontext, den ich dir gerade geschrieben habe.
Ja, ja, genau.
Ach, herrlich.
Ja. Nee, ich höre ganz gerne so diese Playlists nach bestimmten Aktivitäten, auch was weiß ich hier, beim Frühstück, beim Abendessen, was gibt's denn hier noch alles so, beim Aufstehen, beim Arbeiten und so weiter. Also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es sowas nicht bei Music gegeben hätte, weil das gibt's, glaube ich, bei allen Streaming-Anbietern.
Ja, der Unterschied bei Apple Music soll ja eben sein, dass das diese berühmt-berüchtigten kuratierten Playlisten sind. Das heißt, da hat sich wirklich ein Mensch, der ein bisschen Musikverstand und Geschmack hat, hingesetzt und diese Liste zusammengeklüppelt. Während halt eben ansonsten oftmals einfach irgendwelche Algorithmen aufgrund von Genre und wie auch immer, und wer das gut fand, fand auch das gut, die halt da einfach so automatisiert so eine Playliste zusammenbaut. Ne? Ich meine, also das ist dann halt im Endeffekt ja nicht viel anders als so eine Genius-Liste unter iTunes mit deiner eigenen Musik.
Ja, wobei auch, soweit ich das weiß, bei Spotify zumindest auch ein paar Leute sitzen, die sowas machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob bei den Playlisten für Aktivitäten, ob die auch kuratiert sind, weil es gibt ja auch nochmal eine separate Sektion Playlisten von Kuratoren.
Okay.
Da gibt es aber auch noch nicht so viele. Da gibt es irgendwie eine von Shazam und irgendwie von DJ Mac und noch so, warte mal, sind's denn 7 Stück sind es im Moment. Also kann sein, dass sich da dann auch noch was tun wird. Ja, ansonsten, also ich sag mal so, von der Funktion her funktioniert es halt genauso wie jeder andere Streaming-Dienst. Ne? Also suchst dir die Musik aus und hörst sie und auf den Geräten, wo ich dann so höre, kann ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie so, da ist jetzt die Qualität besser als woanders oder irgendwie sowas. Also da tun die sich ja alle nichts. Also auch was jetzt so Standard-Content angeht, irgendwelche Top-Alben, Top-Charts und so, das ist ja alles irgendwo gleich.
Ja, wobei eben diese Top 10 zum Beispiel oder Top 100, die finde ich auch bei Spotify immer total schwierig zu finden mittlerweile. Mhm. Zumindest auf dem iPad-UI. Weil das ist halt immer, also Spotify wurde bei uns eigentlich nur benutzt, ich habe ja im Schlafzimmer ein iPad auch am Bett fest installiert mit ein paar Boxen, wobei die Boxen rein theoretisch Airplay könnten, aber das klappt aufgrund von 2,4 GHz WLAN nicht so gut und sowas. Lange Geschichte, deswegen ist da jetzt ein Kabel einfach dran und das iPad deswegen halt jetzt hart davor geklatscht einfach, weil ich es leid war und das iPad war eh überall so ein altes. Und da ist halt eben auch ein Spotify drauf gewesen, oder ist immer noch drauf. Und wenn meine Freundin dann irgendwie mal ein bisschen länger sich da fertig gemacht hat oder so, dann hat sie da halt schon mal Musik gehört. Sondern ist es halt unheimlich schwierig, mal eben schnell einfach was anzumachen, auf was man jetzt hören will. Ne? Klar, du kannst dir deine Playlist da irgendwie gespeichert haben oder sowas, aber einfach mal was so zu suchen, und da wollte ich dann einfach nur, komm mal einfach Top 100 und gut, es wird dir schon gefallen. Das hat immer schon länger gedauert. Man musste man 3, 4, 5 Ebenen tief abtauchen irgendwie, bis man das hatte.
Also ich kann es jetzt gerade nur von der iPhone-App sagen. Da gehe ich einfach auf Browse und gehe auf Hitlisten, und dann habe ich sofort Top 50 der Welt, Top 50 Deutschland und so weiter.
Aber es ist, also, musst du aber so ein bisschen runterscrollen nochmal, oder? Bis du das siehst?
Nee, also wie gesagt.
Also auf dem iPad iPhone. Hast du ja so große Kacheln irgendwie für diese ganzen Playlisten. Ja, also es ist irgendwie, vielleicht haben sie es da mittlerweile wieder noch vereinfacht, das ist auf jeden Fall nicht so. Aber bei Apple Music wüsste ich gerade gar nicht, wie ich da gerade an die Top 100 komme.
Es gibt zumindest, wenn man auf neu geht und etwas weiter runter scrollt, unter diesen Playlisten steht dann neue Musik und danach kommt Top-Titel. Und da gibt's dann noch so drunter mehr Top-Charts. Da kommt man dann auch wiederum in die Top-Listen. Aber das ist halt alles, ich glaube, bei Apple Music muss man jetzt halt auch mal ein bisschen abwarten. Das ist ja jetzt, ja, die Erfahrung, die Spotify jetzt von seinen Usern schon seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre gibt es jetzt schon? Also 2, 3 ja, bestimmt, ne? Ja, ich würde auch
sagen 2, 3.
Ich meine, wenn man sich noch so dran erinnern kann, wie deren erste Apps aussahen, gerade auch zum Beispiel noch bevor dieses Dark Design Einzug gehalten hat auf den ganzen Geräten, das war dann auch mehr schlecht als recht. Also mittlerweile muss ich sagen, die App von Spotify finde ich zumindest sehr gut und bedienbar. Aber das war halt auch nicht immer so. Also von daher bin ich gespannt, inwiefern sich da auch noch was bei der Music-App tut.
Genau, wo Apple natürlich auf jeden Fall vorne ist, ist einmal beim Preismodell, spätestens dann, wenn du halt mehr als zwei Leute bist. Da ist halt eben dieses Feature mit der Familienfreigabe natürlich unschlagbar, weil für 15 Euro auf bis zu 6 Geräten das Ganze zu haben, ist schon top.
Ja, das ist richtig.
Bringt halt den wenigsten etwas. Das sind halt wirklich Einzelschicksale, die halt 6 Leute in der Familienfreigabe sind. Aber cool ist es dann auf jeden Fall.
Ja, da gab es auch schon wieder so einen Zeitungsartikel, das fing auch schon wieder so an, im Sinne von, ja, wenn man dann dieses 9,95 Abo hat, wenn man dann auf einem anderen Gerät die Musik startet, dann stoppt Apple die Musik auf dem anderen Gerät.
Genau, und dann bezahlst du halt nur 9 Euro.
Ja, genau. Ja, 9,95 oder irgendwas. Ja. Ne? Und dann hieß es aber so, ja, aber das kann man ja umgehen, wenn man diese Familien... wie heißt das? Familienlizenz oder irgendwas?
Familienfreigabe.
Genau, wenn man das einfach nutzt.
Das ist ja aber auch bei Spotify und bei Napster auch so. Also bei Napster hast du halt irgendwie 3 Geräte, auf denen du hören kannst. Bin ich mir nicht... Oder auf 2 Geräten gleichzeitig oder sowas. Aber es klappt wohl auch nicht irgendwie immer. Mhm. Und irgendwie... ein Bekannter, irgendwie ein bisschen mit rumgemacht, verbotenerweise. Ich habe übrigens gerade den Mund voll, Entschuldigung.
Soll ich meinen auch noch voll machen?
Und schmatzen wir hier schön wieder gemeinsam.
Genau.
Nee, ich meine, das ist halt normal, das ist halt eine Lizenz für dich, und klar, du hast mittlerweile mehr als ein Gerät, aber du kannst halt nicht an mehr als einem Gerät was anderes gleichzeitig hören. Ich meine, man kann zwar Stereo hören, aber es hört sich meistens nicht gut an, wenn du auf beiden Ohren was Unterschiedliches hast.
Ja. Das ist wohl richtig.
Also von dem her, diese ganzen Zeitungsartikel und der absolute Höhepunkt des Aufregers, also zum einen, wie gesagt, preislich, finde ich, ist ein Argument auf jeden Fall für Apple Music im Vergleich zu den anderen. Es bleibt jetzt ein bisschen abzuwarten, wie lange das jetzt so bleibt, weil du kannst ja in den anderen auch quasi per Apple, also per iTunes Guthaben bezahlen.
Ja.
Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn dann Spotify plötzlich nur noch quasi 8 Euro bekommt oder die noch nicht mal 30% behalten, die ja, ne?
Ja, Spotify macht's ganz interessant. Du kannst Spotify in der App abonnieren. Zumindest in den USA, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auch in Deutschland geht. Zahlst dann aber statt der $10, also ich habe es im Zusammenhang mit Dollar gelesen, statt der $10 $13 in der App.
Okay.
Und, ja, und es gab jetzt sogar von Spotify dann halt so eine Rundmail, aber wie gesagt, in den USA so im Sinne von, hey, wollt ihr euch nicht $3 im Monat sparen, dann abonniert das direkt über unsere Seite, anstatt über In-App-Kauf.
Ja. Ja, aber es ist halt trotzdem ein Problem, weil das Schöne am In-App-Kauf ist ja, dass ich nicht nochmal jemand anders meine Kreditkarteninformationen gebe.
Ja, das stimmt.
Und weswegen das ja eigentlich ganz schön ist. Und dann ist natürlich ist schon so ein bisschen wettbewerbsverzerrend, wenn Apple dann nun mal einfach es quasi 30% günstiger anbieten könnte, rein theoretisch. Oder halt eben 30% mehr rausholt im Endeffekt, was dann, wo das Geld dann bleibt. Also einfach, dass Apple da auch nochmal ein bisschen mehr dran verdient dann halt. Das ist halt schon so, muss man mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Weil jetzt eben einfach, das ist immer so ein Problem. Also ich hatte das halt früher auch, als ich so ein bisschen Computerzeugs während des Studiums gemacht habe, wenn du dann, also da hatten wir auch so Webhosting und sowas angeboten. Und schwierig ist immer dann, wenn jemand quasi mehrere Vertriebskanäle hat. Also bei uns war das dann auch so, dass manchmal unser wo wir eingekauft haben, uns dann selber die Kunden nachher irgendwie abgegrast hat oder sowas. Und natürlich bessere Preise machen konnte, weil wenn der einem Endkunden einen besseren Preis anbietet, als er uns als Wiederverkäufer anbietet, also dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen problematisch, weil ich meine, die User oder die Kunden sind halt auch nicht dumm, die gucken halt auch mal, okay, wo bin ich denn da jetzt? Okay, und finden dann noch relativ schnell raus, dass da halt irgendwie über Whois irgendwie mal oder ein NSLookup mal das Netzwerk angeschaut, wer denn da als Admin C eingetragen ist, und dann siehst du halt relativ schnell, okay, ist ein Wiederverkäufer von, so, und ich war ja bisher mit der Leistung in dem Rechenzentrum und so sehr zufrieden, frage ich doch mal da an. Und dann hatten wir halt immer einen riesen Aufwand irgendwie, das dann rechtzeitig noch zu merken und dem zu sagen, hier, nee, das ist unser Kunde, und wenn er den dann nimmt, dann haben wir quasi wieder irgendwie eine Provision bekommen oder sowas dafür, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es gemacht hatten, aber natürlich kann jemand immer bessere Preise machen, wenn er selber über die Preise frei entscheidet und eben nicht so ist, dass du irgendwie nochmal was abdrücken musst. Dann bist du halt ein bisschen eingeschränkter. Und jetzt, wo Apple eben sowohl Reseller ja quasi ist im Endeffekt oder Zahlungsvermittler ist, wo sie Provision für bekommen, aber auch einmal selber den gleichen Dienst anbieten, dann wird es halt problematisch.
Ja, das stimmt. Also dieses Konzept des oder dieses Gesamtkonzept des App-Stores mit den In-App-Käufen, das habe ich auch gelesen vor kurzem, ist wohl mittlerweile auch so ein bisschen in die Kritik geraten, eben wahrscheinlich auch zum Beispiel durch diese Dinge, ne? Also.
Oder weil man selten etwas Gutes bei In-App-Kauf kauft.
Ja, oder deswegen, ja. Nee, es ging, glaube ich, tatsächlich auch so um diese Modalitäten und diese 30% und sowas. Interessant ist schon auch, dass man auf dem Streaming-Markt jetzt merkt, die anderen reagieren natürlich auch. Ne? Also dieser zum Beispiel bietet jetzt seinen Bestandskunden ganz plötzlich 3 Monate für 99 Cent an.
Okay.
Komisch, ne?
Ich meine, das hatte Spotify ja auch mal irgendwie Anfang des Jahres gemacht, waren es aber glaube ich nur 2 Monate oder sowas, oder?
Stimmt, da gab es auch eine Aktion, ne? Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
Und da bin ich selber nämlich in die Abo-Falle getappt.
Oh nein.
Ja, da habe ich nämlich mal schön 1 Monat Premium bezahlt im Anschluss.
Haha.
Das stand aber nicht in der Welt.
Das war ja auch nicht Apple.
Ja, ja. Ja, klar. Da ist jetzt einfach Bewegung drin und ist halt zu erwarten, wann immer Apple in einen Markt dringt mit der Macht, die sie nun mal haben und den potenziellen Endgeräten. Und hier machen sie es ja ganz gut. Im Endeffekt, also Spotify hat halt das Problem, du musst in den App Store gehen und musst da gezielt nach Spotify suchen oder musst wissen, ich will hier Musikstreaming haben. Oder du musst irgendwie auf die Internetseite gehen oder sowas. Also im Endeffekt, du musst als User wissen, dass du es haben willst. Und was Apple jetzt ja macht, dass sie mit iOS 8.4 und natürlich dann auch mit iOS 9 und mit iTunes 12.2 einfach mal, da ist eine Funktion drin, Da klickst du drauf, einfach nur, weil du denkst, huch, was ist das denn hier? Ja, und dann sagt er dir so, hier, so, alles cool. Kannst du mal 3 Monate umsonst dir anschauen und danach kostet es dann halt. Und dann probierst du es halt mal aus. Und da wirst du nicht, wenn du jetzt Apple Music probiert hast und denkst, ja, oh, ist ja ganz cool, wirst du nicht nachher hergehen und dann sagen, ach, Apple Music fand ich echt toll, jetzt lade ich mir mal Spotify runter.
Wahrscheinlich eher nicht.
Und ne, so ist es halt mit allem einfach, dass sie einfach, wenn sie etwas standardmäßig auf die Geräte schon bringen, dann ist das einfach mal von der Userzahl, die sie da erreichen, einfach schon mal so groß. Das wird für alle ein Problem dann immer.
Mhm. Ja. Ja.
Genau, aber Mario hatte ja, achso, sag noch kurz.
Nee, ich wollte nur sagen, ich bin gespannt, wie viel Leute da jetzt tatsächlich dann eben von den anderen Diensten ja, quasi zu Apple Music wechseln und dann vielleicht auch da bleiben.
Ja. Ja, also nach den 3 Monaten wird es halt spannend, ne? Jetzt so in den ersten 3 Monaten ist halt klar.
Ja, ich mein, wer es da nicht klickt, ne, selber schuld.
Ja, wobei man wird ja wahrscheinlich immer diese 3 Monate haben. Es wird es ja nicht nur am Anfang 3 Monate lang sein.
Ja, aber man kann es halt einfach mal 3 Monate testen und gut, wenn man es dann nicht haben will, dann schmeißt man es halt wieder raus. Ne?
Genau, aber du wirst halt auch, wahrscheinlich wenn du jetzt iOS 8.4 nicht installiert hast und installierst dir dann iOS 9 irgendwann oder kaufst dir in einem halben Jahr dein erstes iPhone und dann wirst du auch immer noch mal 3 Monate es dir anschauen können. Also diese 3-monatige Testphase war jetzt nicht nur am Anfang, sondern gilt einfach für jeden, wenn er es das erste Mal nutzt.
Mhm.
Genau, also ich habe selber auch noch gar nicht so viel genutzt, aber ich habe auch Spotify selten genutzt. Ich sehe diese 10 Euro auch so ein bisschen als, also wir haben ja immer so, oder früher haben wir ja immer so geträumt von dieser Kulturflatrate auch und sowas, ja, und man kann einfach alles gucken und wenn dann jemand dir das nicht anbietet, was du gucken möchtest, dann ist er halt selbst schuld. Dann guckst du es halt anders. Oder hörst es halt anders. So sehe ich jetzt halt auch, ja. Also ich werde Apple Music weiter bezahlen, auch mit der 15-Euro-Variante, damit meine Freundin es auch nutzen kann. Und damit ist für mich aber, damit bin ich von allen Sünden reingewaschen, sag ich mal einfach so jetzt, ja.
Das ist sehr einfach.
Was auch immer das bedeutet.
Naja.
Ja, weil klar, für 15 Euro im Monat könnte ich mir auch 1 bis 1,5 Alben kaufen. Und wenn ich das 2, 3, 4, 5 Jahre mache, dann habe ich auch alle Musik, die ich jemals im Leben hören möchte, wahrscheinlich nachgekauft oder mir neu gekauft. Weil ich habe halt auch relativ viel, das hatte ich mal auf CD, das habe ich mir dann halt in Flak gerippt. Die CDs sind dann irgendwie bei einem Umzug auch verloren gegangen, ja, und sowas halt. Könnte man sich auch nochmal neu kaufen, aber wenn man natürlich den Flak-File hat, warum soll man das denn tun? Und oder halt eben auch einzelne Sachen, die man dann irgendwo im Streaming halt nicht bekommt, gerade so, ne? Ich meine, gerade so Indies sind natürlich wieder ein anderes Thema. Die sind dann eher darauf angewiesen, dass du dir mal ein Album von denen kaufst. Das mache ich natürlich dann auch nochmal. Oder gehe auf Konzerte oder so etwas. Aber ich sehe das so ein bisschen als diese Kulturflatrate, die wir immer haben wollten. Da ist sie jetzt und dann zahle ich die jetzt gefälligst auch. Auch wenn ich das meiste von der Musik, die ich höre, von meiner eigenen Platte höre.
Mhm. Okay. Na, bei mir ist es schon tatsächlich so, dass ich, also ich nutze Spotify täglich. Jetzt mache ich immer, im Moment wechsle ich immer so ein bisschen. Also mal höre ich was bei Spotify, mal höre ich es bei Apple Music, weil ich das ja natürlich auch ein bisschen ausprobieren will. Aber ich, bei mir ist schon so, dass ich das wirklich täglich nutze und ich nutze eben auch diese Playlists, die wir vorhin schon erwähnt haben, häufiger. Und von daher lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Also bei mir ist es weniger so, dass ich jetzt sage, so jetzt höre ich mir aber konkret mal den Künstler an und das neue Album, was er jetzt rausgebracht hat. Das mache ich zwar auch mal, aber ich höre halt gerne einfach so nebenbei einen guten Mix, sage ich mal.
Ja, ich höre halt immer eine Genius einfach von meinen eigenen Liedern. Ist halt auch einiges mittlerweile. Und aber ich werde jetzt auch mal, das ist ein guter Tipp, also ich werde auch mal versuchen, mir diese Playlisten mal ein bisschen anzugucken.
Ja, und ich finde bisher eigentlich auch, sind die ganz harmonisch aufeinander abgestimmt dann und man hat ja auch die Wahl, kann sich da nach seinen Geschmäckern dann auch die Musikrichtung so ein bisschen filtern und ja.
Werde ich mal machen. Das Problem ist natürlich nur, man muss es sich vorher runterladen.
Ansonsten, wenn du unterwegs bist, klar.
Genau,
ja, in die Falle bin ich nämlich auch. Stimmt, da fällt mir nämlich gerade ein. In die Falle bin ich so ein bisschen gelaufen und wollte mir zum Einschlafen eine halbe Stunde Musik anhören. Hab dann auch gesagt, so Siri, spiel mir Musik zum Einschlafen. Und dann gab es da auch tatsächlich irgendwie so eine ellenlange Liste mit irgendwelchen Klassikliedern und so. Und ja, ich glaube, ich muss es jetzt in dem Zusammenhang
dann erwähnen. Nee, das kannst du ja nachher dann, ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Okay, es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Okay. Die Musik lief dann immer noch nachts um 2. Und dann habe ich dann doch mal schnell auf Stopp gedrückt, weil dann zumindest ein paar hundert MB von meinem Datenvolumen inzwischen auch weg waren. Ja. Ja, ne, ich hang mit meinem iPhone im Hotspot von meinem iPad und hab auch gar nicht mehr so dran gedacht, so, das ist ja jetzt Streaming, ne? Also so weit ist es halt schon. Hab einfach angemacht und gehört und funktioniert ja auch. Und dann fiel mir das erst am nächsten Morgen ein. Oh, das war ja über mein Datenvolumen.
Zum Glück warst du nicht im Urlaub, wo du dann schön 5 € pro MB bezahlt hättest oder so.
Ja, das wäre ein bisschen uncool gewesen.
Wieder billiger gekauft. Ja, das Letzte, wo ich nur noch drauf eingehen wollte, weil Mario hat uns ja gebeten, nicht so lange und nicht nur über Musik zu sprechen.
So, ich dachte, wir sollten gerade viel darüber sprechen.
Ich glaube nicht. Und okay. Zwar gibt es ja weiterhin iTunes Match. Und stimmt. In Apple Music ist eine Funktion ähnlich der von iTunes Match eingebaut, nämlich du kannst die Lieder, die du selber hast,
in die iCloud laden.
So, und was er dann aber macht, ist einfach nur, also was heißt, du lädst sie in die iCloud? Also du hast einfach nur die Musik, die du ohnehin schon gesammelt hast, deine persönliche Library. Er erstellt dir quasi eine Library in der Cloud, wo die gleichen Lieder drin sind, wie die du bei dir zu Hause auf der Platte hast. Das sind aber nicht deine Lieder. Das sind nicht deine Lieder, sondern das ist einfach nur die Lieder, die du auch hast, habe ich hier schon mal für dich wieder zusammengestellt, damit du relativ schnell, ohne jetzt dir die Lieder nochmal explizit irgendwie auf dein iDevice laden zu müssen, auch schon mal wieder als Sammlung hast. Es ist dann quasi so eine, als wenn sie eine Playliste machen würden mit den Liedern, die du auch hast. So, zusätzlich machen sie, wenn sie ein Lied nicht finden, dann sagen sie, okay, das laden wir dann mal hoch, damit du das auch hören kannst. Also du hast nachher deine komplette Library auch auf deinem iPhone verfügbar.
Dann kann ich es ja jetzt vom Gerät löschen.
Ja, wenn, also und da ist eben genau das Problem. Also wer anfängt und seine Originaldateien löscht, der hat, in meinen Augen hat der eh irgendwie mal einen Schlag auf den Nacken verdient. Und sich dann zu beschweren, dass dann die Lieder weg sind, ja, das, also es gibt halt die Möglichkeit, Lieder aus Apple Music auf deinem Gerät zwischenzuspeichern. Dann haben die aber verdammt nochmal DRM und das ist auch logisch. Ja.
Für also, dich ja. Für andere nicht.
Ja, was so ein bisschen doof ist, muss ich gestehen, wenn du die Datei löschen möchtest auf deinem Hauptrechner, dann heißt die Funktion, zumindest ist es bei mir so, aber ich habe natürlich auch weiterhin iTunes Match, Download entfernen. Also obwohl es ja meine Datei ist, es ist halt eine Apple lossless Datei, ja. Und da gehe ich dann mit der rechten Maustaste drauf und dann sagt er als Menüpunkt Download entfernen. Ja. In meinem Fall hat er dann wirklich nur den Download entfernt, weil ich habe noch Match. Das heißt, ich kann weiterhin mir die Originaldatei herunterladen, solange ich noch Match habe. Beziehungsweise es ist dann eben nicht die Originaldatei, sondern die gematchte Datei. Nicht zu verwechseln mit der Datei aus Apple Music. Also, dass man im Moment einfach zwei Dienste hat. Aber selbst wenn man iTunes Match ganz rausnimmt aus dem Konstrukt, dann ist es halt so, dass es keine gute Idee ist, hier die Dateien zu löschen. Wenn du dann iTunes Match hast, dann passiert im Prinzip immer noch genau das Gleiche wie vorher. Wenn ich eine höhere Version habe als die iTunes Match mir anbietet und ich lösche meine, dann bekomme ich natürlich auch nur noch die durch iTunes Match bereitgestellte, was in dem Fall ein AAC 256 KB ist. Was schlechter ist als das, was ich habe, weil ich habe alles in Apple Lossless gerippt. Was natürlich kein Problem ist, weil ich die Original-CDs ja alle noch im Keller liegen habe. Aber ich verstehe nicht, also da muss ja schon einiges schiefgelaufen sein, bis man das falsch versteht. Und wenn man jetzt nur Apple Music hat und da sagt ihr dann was von iCloud Music oder iTunes in iCloud, iCloud Library, ich weiß nicht, wie es heißt. Mhm. Warum sollte jemand auf die Idee kommen, sich dann seine Lieder von seinem Hauptrechner zu löschen? Also verstehe ich wirklich nicht. Und das scheinen ja dann auch Lieder von dubioser Herkunft zu sein. Weil wenn es gekaufte Lieder wären, könntest du die ja jederzeit wieder neu runterladen.
Mhm. Ja gut, ist die Frage, wo man es wieder gekauft hat. Es muss ja nicht unbedingt in iTunes gewesen sein, ne? Und ich weiß nicht, ob wirklich jetzt Leute die Lieder gelöscht haben, so im Sinne von, ja, weil ich hab's ja da drauf. Aber die Diskussion ging ja auch so ein bisschen darum, wie du es schon angesprochen hast. Das sind jetzt halt zwei Dienste, ne? Und man dachte sich vielleicht, okay, hey, dann brauche ich jetzt kein iTunes-Match mehr, weil ich kann das ja jetzt auch backuppen über Music, aber geht ja halt dann doch nicht, weil dann eben DRM reinkommt, was bei dem Match ja nicht reinkommt. Ne?
Richtig, aber das ist ja genau, wenn man sich allein den Preis anschaut, du bekommst jetzt 3 Monate kostenlos Apple Music.
Ja. Naja, klar.
Ja, und alternativ sollst du $25 im 25 Euro im Jahr bezahlen, um iTunes Match zu haben. Ja, dann sagst du dir ja bestimmt, ja, warum muss ich das denn machen? Es wird wahrscheinlich ein paar Helden gegeben haben, die bisher keinen Bock hatten auf iTunes Match, weil es denen zu teuer war. Und die sich jetzt gedacht haben, oh cool, jetzt habe ich ja hier Apple Music. Da ist das vielleicht inklusiv. Es wurde ja nie gesagt, dass es so ist. Und haben da mal testweise ein paar Lieder gelöscht und haben dann gesehen, ups, jetzt ist ja plötzlich DRM drin. Riesenaufschrei. Ja, aber eigentlich selber schuld.
Klar, so wie du es jetzt erzählt hast und erklärt hast, ist es ja völlig logisch, warum es so ist. Also, das muss man dann halt nur irgendwie auch begreifen.
Ja, vor allem, weil es halt nie irgendwie groß als Feature so vorgestellt wurde, ne? Dass du etwas wie iTunes Match jetzt kostenlos mit Apple Music dabei hättest. Und die Leute, die halt noch Match haben, ich meine, allein vom Preismodell her, ja, es kostet 25 Euro im Jahr. Und das ist natürlich eine Gebühr, die sich nicht Apple einsteckt, weil sie sich sagen, wir nehmen einfach mal 25 Euro dafür, dass Leute hier unsere Dateien downloaden dürfen, sondern das ist eine Gebühr, die an die Plattenlabels geht. Und ich glaube auch, dass das eine für die Plattenlabels nicht so super lukrative Angelegenheit ist. Man sich aber darauf eingelassen hat, weil da eben auch Apple ganz gute Argumente hatte. Und es halt eben im Endeffekt keinen etwas kostet, weil ob du jetzt die 128 Kilobit MP3 bei dir illegal hörst oder hast halt einmal ein Upgrade bekommen, für das du aber dann bezahlt hast. Ich meine, das Geld hätte halt sonst keiner gekriegt. Und so ist wenigstens ein bisschen Geld mal wieder geflossen dafür, dass es halt dann eine bessere Version irgendwo ist. Also es ist schon ein Dienst, der ist einmalig auf der Welt und der ist wirklich toll. Und das jetzt wieder so gegen Apple irgendwie zu richten, ja, dass das jetzt ja irgendwie Abzocke ist, dass sie jetzt weiterhin iTunes Match haben wollen und sowas. Also ich glaube, von iTunes Match bleibt genauso wenig, wenn nicht noch weniger bei Apple hängen, als von Dingskirchen hier, ne?
Music.
Also irgendwie ein bisschen lächerlich. Und vor allen Dingen, es wurde nie gesagt, dass das irgendwie Teil von Apple Music ist, dass du dir deine MP3s updaten kannst. Und ich hatte so Diskussionen auf Twitter geführt auch, wo es dann auch nochmal hieß, ja, warum geht ihr denn alle davon aus, dass das ein Upgrade wäre? Die Musik, die ich habe, die ist besser als die von Apple Music, ja? Dann sage ich mir aber umso mehr, das ist genauso wie bei mir, ich habe halt hier die Apple Lossless-Dateien, ich werde einen Teufel tun, die zu löschen. Es sei denn, ich sage mir, das ist jetzt so ein Hörspiel, ganz ehrlich, das brauche ich nicht in Lossless, scheiß drauf, dann lösche ich das halt, ja, und lade mir dann die AAC-Version runter, wenn ich so hören will. Aber dann bist du halt wirklich selbst schuld. Und gerade dann, wenn du sagst, es ist kein Upgrade für mich, sondern ich habe die eigentlich in der besseren Version, warum löschst du sie dann? Also es gibt ja auch 384 Kilobit MP3s, die durchaus besser sind als die AAC mit 256. Lösch die halt nicht. Punkt.
Ja.
Lösch sie halt nicht. Das Einzige halt eben, wenn du die Datei über iTunes löscht, könnt ihr halt vielleicht nochmal sagen, hier, ja, vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ansonsten.
Man sollte eh niemals Dateien löschen.
Ja, oder auch dieses, ich hab's jetzt in der Cloud-Bibliothek, das ist, ersetzt jetzt mein Backup. Nein, tut's auch nicht, ja. Also nichts ersetzt ein Backup, außer ein Backup.
Ja. Sehr schön.
So.
sagst du denn? Sagst du denn zu dem ganzen anderen neuen Zeug? Wir haben ja auch seit dem letzten Podcast so ein paar Updates noch bekommen.
Also ich habe gehört, dass Leute sich Betas heruntergeladen haben.
Das auch. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine erstmal so iTunes 12.2,
ach so.
OS X 10.10.4, iOS 8.4. Ja,
da hat sich doch jetzt nicht wirklich was getan, oder?
Das iTunes-Logo ist neu.
Ja, das ist hässlich, wobei mittlerweile habe ich mich schon wieder dran gewöhnt. Ich such's.
Ja, es passt einfach da so in diesen bunten Kram unten in der Leiste.
Ja, es ist mir vorher war halt, Music war rot, Podcasts waren lila. Konnte man sich ein bisschen leichter merken, aber jetzt ist halt alles bunt.
Ja. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja selber eh kein großer iTunes-Nutzer. Also ich nutze es eigentlich nur, um hin und wieder ein Backup von meinem Gerät zu machen. Musik selber höre ich darüber ja gar nicht. Wobei jetzt natürlich durch Apple Music werde ich das natürlich dann, wenn ich mal Music auf dem Rechner nutze, dann geht es ja auch jetzt natürlich nur über iTunes. Wo ich jetzt auch schon wieder suchen muss, wo finde ich denn jetzt die Musik?
Ja, du musst links oben auf Musik stellen.
Ja, auf dieses Musik und dann gibt es ja auch für dich und neu und so. Naja, ja, ist alles Gewöhnungssache auch, glaube ich, ein bisschen. Sich da jetzt. Ich bin ja so von Spotify vereinnahmt, muss ich mich jetzt erstmal parallel dran gewöhnen.
Ja, wie gesagt, es wird dann halt kompliziert, wenn du jetzt noch 5 iOS-Geräte da drin gleichzeitig verwaltest und noch Apple Music und iTunes U und dann noch ein paar Filme gekauft hast und also es ist schon ein bisschen viel da drin, aber
hattest du denn irgendwie so ein Fuck-up, dass jetzt irgendwie deine Library verschwunden ist oder durcheinander oder Covers sich geändert haben oder irgendwas?
Also mir fehlen ein paar Cover tatsächlich. Das tun sie aber regelmäßig, sag ich mal. Okay. Also da
jeden
ich ja
neuen Update.
Nee, also hauptsächlich, also in meiner lokalen Bibliothek ist eigentlich alles in Ordnung. Da zeigt er die manchmal nicht an. Wenn dann aber einmal reingeklickt hast, dann sind sie wieder da. Problematisch habe ich das vor allen Dingen erlebt, wieder mit Match halt eben. Also die ehemals Match-Bibliothek, jetzt iTunes, iCloud, wie auch immer es heißt. Da fehlen mir sehr, sehr viele Cover. Da weiß ich noch nicht, warum das so ist. Und das nervt, weil ich habe wirklich warte, ich guck mal eben. Ja, ist ein bisschen verfälscht, weil ich sehr viele Hörspiele da drin habe. Aber ich würde mal sagen, es sind so grob 100 Alben, die ich drin habe. Wirklich Musikalben. Und die sind alle sorgsamst mit Cover versehen und alles halt in Lossless gerippt und richtig schön. Und da nervt das dann schon immer sehr, wenn plötzlich so eine graue Noten da drin sind, ne?
Naja, das glaube ich. Das kann ich verstehen.
Habe ich auch schon mal den einen oder anderen Nachmittag gesessen und Cover wieder so sauber gemacht.
Ja, da müsste es auch noch irgendwie so eine Autofunktion oder was auch immer geben.
Ja, gibt's ja, er lädt ja eigentlich Cover runter, aber es sind halt dann teilweise auch CDs, wo es eben kein Cover für gibt. Also wo Apple die CD halt auch nicht kennt und da wird's dann schwierig.
Klar, dann musst du selber dir da eine Bilddatei irgendwie reinziehen.
Genau, bei den anderen ist es halt relativ easy, wenn du dir so Mainstream-Zeug da reinziehst, rechte Maustaste, Cover laden, fertig. Also es ist schon, funktioniert wirklich so. Und auch bei vielen Sachen, wo du es nicht erwartest. Also auch bei Apple Music jetzt wieder, um das noch kurz einzuschieben, du findest wirklich Sachen, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie findest. Ja, also gerade ältere, alternative Musik ist wirklich ein riesen Katalog da. Genau, also iTunes ist halt iTunes geblieben, ne? Nur mit 2, 3, 4 neuen Reitern und noch unübersichtlicher als davor, aber ich werde mich da auch wieder zurechtfinden.
Ja,
und hier bei 10.10.4 und 8.4. Ansonsten hat sich ja hauptsächlich da diese Netzwerkgeschichte geändert, was jetzt hoffentlich ein bisschen stabiler ist.
Es hat sich auf jeden Fall erstmal nicht negativ ausgewirkt, sag ich mal. Also
hält der dein Akku noch so lange wie vorher?
Natürlich ist er schneller leer als vorher, das ist doch klar, das ist doch immer so.
Ach, verdammt.
Nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass auf einmal mein Akku schneller oder weniger schnell leer ist.
Ja, das ist ja so ein Phänomen irgendwie jedes Mal, ne?
Ja, jedes Mal wieder, hatte ich auch gelesen, ich glaube bei Heise war es oder so, dass sie da wohl auch in der Redaktion zwei iPhone 6, glaube ich, hatten, die plötzlich schnell leer wurden und heiß wurden und so. Ja, aber ist immer die Frage, hängt das jetzt wirklich mit dem Update zusammen? Wurde dann da irgendwas zerstört, ein Stück Software, oder ist das jetzt gerade Zufall? Weiß ich nicht. Aber zumindest zu iOS 8.4 habe ich einen kleinen Tipp an der Stelle. Und zwar wollte ich schon hin und wieder mal jemandem schreiben, hey, wir haben jetzt hier gerade 25 Grad Celsius. Und ich habe immer verzweifelt dieses Gradzeichen auf der Tastatur gesucht. Und habe ich heute Morgen einen Tweet gelesen, wenn du länger auf die Null drückst, dann erscheint ein Gradzeichen als zweite Option.
Das gibt's ja nicht.
Ja. Kann ich dir jetzt schreiben hier? 20 Grad groß C. So. Zack. Das wusste ich bisher noch nicht. Und das, ich weiß nicht, ob das schon vorher auch ging, aber zumindest scheint es spätestens seit jetzt 8.4 zu gehen.
Okay.
Habe ich dir gerade mal geschickt. Ja. Ja, ansonsten gab es jetzt ja auch nicht, also bei iOS 8.4 war jetzt wirklich das größte Update eben unter Apple Music zu finden. Ne?
Genau.
Sonst weiß ich nicht.
Es ist halt auch lustig, dass sie das nicht einfach nur, weil, wenn es jetzt eine separate App über den App Store gewesen wäre, aber dann hätten sie natürlich nicht diesen Effekt gehabt, wir pushen es mal an alle User raus einfach.
Naja, klar. Aber spätestens jetzt sind ja alle die, die vielleicht noch ein iPhone 4 haben, abgehängt. Ne? Also, ich meine, es war ja schon vorher so, auf dem iPhone 4 gibt es ja nur noch iOS 7.1.2, glaube ich, als letzte Version. Und ja, die werden jetzt natürlich, da es eben nicht eine normale App ist, die es im App Store gibt, eben auch nie in den Genuss von Apple Music
kommen. Ja, aber wer ein iPhone 4 hat, der hat eh relativ wenig Genuss im Leben.
Ich richte das meiner Mutter mal aus.
Ja, es ist schon, also ich meine, da fängt schon an, schmerzhaft zu werden, oder? Also,
ja.
Ich meine, wir reden hier von einem Gerät. Das ist jetzt alt, warte. Okay, also ja, iPhone 5. 4, 4S, 5, 5S, 6. 4 Jahre.
Ja, fast 5 sogar.
Fast 5 jetzt mittlerweile, genau.
Wenn das 6S, oder? Ja, wenn das 6S rauskommt, dann sind es 5 Jahre. Ja, klar, natürlich. Ich meine, bis vor einem Jahr wurde es ja quasi dann noch supported mit den ganzen Updates bis iOS 7.
Und genau.
Das ist ja, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, schon viel, viel längerer Support als bei vielen anderen Herstellern. Ja. Und zum Beispiel mit iOS 9 wird es ja jetzt so sein, dass auch selbst das 4S weiterhin versorgt wird.
Genau.
Da haben sie ja das jetzt seit langem das erste Mal eben nicht die letzte oder eine Geräteserie abgeschnitten.
Ja, was ich mal in einem Podcast gehört hatte, war, dass hauptsächlich der Arbeitsspeicher immer darüber entscheidet, ob ein Gerät noch unterstützt ist oder nicht.
Mhm.
Weil halt das andere, naja, dann ist halt ein bisschen langsam, aber wenn nicht genug Arbeitsspeicher da ist, dann geht's halt einfach nicht.
Ja, klar.
Und ich da wäre jetzt halt wohl, dass das 4S und das iPad 2 und das iPad Mini nicht weniger Speicher haben als die Nachfolgegeräte.
Mhm.
Und das auch der Grund war, warum damals das iPad 1 relativ schnell rausgeflogen ist, weil das halt eben nur irgendwie 512 MB hatte oder sowas, oder 256 nur hatte.
Glaubt sogar nur 256.
Ja, 256 nur, und deswegen halt eben völlig daneben, weil die anderen haben jetzt ja ein halbes Gigabyte.
Ja, oder sogar ein Gigabyte, ne?
Genau, ich glaube, aber eben, dann hätten sie halt eben auch die Geräte abschneiden müssen, die sie bis vor kurzem noch verkauft haben, und das geht natürlich nicht.
Schwierig, ja.
von dem
ja. her. Über genau, aber iOS 9.
Ja, man kann ja zu iOS 9 so viel sagen, dass man sich jetzt installieren kann, dass dieser Installationsprozess auch relativ straightforward ist. Du gehst halt auf eine Seite, die wir mal vielleicht hier in der Kapitelmarke verlinken, dann kann man direkt vom iPhone aus darauf springen und da kann man quasi sein Device enrollen, indem man sich einfach dort dann so ein Einstellungsdatei herunterlädt, so einen Provisioning-File.
Ein Profil.
Ein Provisioning-File.
Ja, und Profil.
Ich finde, Provisioning-File also, hört sich professioneller an, oder?
Ja, schon.
Gut, man lädt sich also eine Profildatei herunter. Und das ist eigentlich alles, was man machen muss. Und dann findet er quasi, wenn man nach einem Neustart in ein Software-Update guckt, findet er dann eine neue Version. An dieser Stelle sei aber auf jeden Fall nochmal darauf hingewiesen, dass nicht auf seinem Gerät zu machen, was man für den täglichen, fürs tägliche Leben braucht.
Auf keinen Fall.
Sondern es werden Sachen nicht gehen und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und vielleicht geht auch das Gerät danach nicht mehr. Deswegen einfach mal nur auf dem, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht auf dem iPhone, was man jeden Tag zum Telefonieren braucht und auch nicht auf dem iPad, wenn man da, weiß ich nicht, bald einen Vortrag halten muss, den man da drauf hat oder so.
Nee, also ich kann ja sagen, dass ich es installiert habe auf meinem iPad, aber ich habe mich eben auch bewusst fürs iPad entschieden, weil ich da sage, im Zweifel, wenn halt was nicht funktioniert, ist das nicht schlimm. Aber ich wollte mir halt gerne die neuen Funktionen, die man ja auch in der Keynote sehen konnte, sowas wie ein Splitscreen oder diese, wie nennen sie sich, diese Sachen, die man von der Seite reinslidet.
Slide over,
genau, das wollte ich halt mal mehr angucken und deswegen habe ich das installiert. Bei mir waren es 1,6 Gigabyte, bei manch anderen Geräten war es ein bisschen weniger. Aber wie du schon sagst, kriegst es halt gut over the air. Im Prinzip wie eine Installation von jedem Update. Und dann hast du das da halt drauf. Vorher auf jeden Fall ein Backup machen in iTunes und das auch archivieren. Das kann man machen, indem man da einfach in den Einstellungen seine Backups sich anschaut, quasi einen Rechtsklick macht und dann da auswählt Archivieren. Dann wird dieses Backup auch nicht von neueren Backups überschrieben, sondern bleibt da erhalten. Und dann kann man eben auch, ein Backup von dem Gerät mit der Beta-Version machen oder man kann eben dann auch wieder zurück auf die im Moment offizielle iOS 8.4 Version gehen.
Ja gut, ich habe das ähnlich gemacht, ich habe nur das Backup weggelassen, weil das ist für
mich. Ach so. ja, genau. Ich bin da den Empfehlungen auf dieser Public-Beta-Seite gefolgt und habe auch vorher nochmal brav ein Backup gemacht. Ja. Weil ich ja auch nicht weiß oder wusste, ob das jetzt alles so gut funktioniert oder nicht.
Naja.
Aber das muss jeder mal selber für sich ausprobieren.
Ich habe halt auf meinem iPad nichts Wichtiges drauf, von dem her. Ich lebe ja in der Cloud. Ich lebe in der Cloud.
Ja, was Wichtiges ist da jetzt auch nicht drauf, aber es nervt halt, wenn man wieder alle Apps neu installieren muss und sowas.
Ja, das stimmt schon. Manchmal ist das aber auch ganz gut.
Ja, manchmal hilft das auch mal, um wieder aufzuräumen.
Ne? Alte Zöpfe abzuschneiden.
Ja, gerade bei meinem iPhone, da wäre das, glaube ich, auch mal wieder nötig. So. Aber alles, was so nach der zweiten Seite, spätestens nach der dritten kommt, ist eigentlich so Zeug, was ich mal installiert habe und jetzt ist es da irgendwie drauf.
Ja, was ja dahingehend ganz cool sein wird, ist ja hier mit, dein iPhone oder auch iPad, glaube ich, ja, die letzten Apps so ein bisschen, also es lernt so ein bisschen, was du denn für Apps benutzt und sowas und wenn du dann in Siri quasi bist, heißt es da Siri? Ja, ich glaube ja, ne? Dann bekommst du demnächst dann quasi mal so die Apps angezeigt, die wohl jetzt gerade sinnvoll sind für dich.
Okay.
Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, wenn man so viel Scheiße bei sich drauf hat, weil man dann nicht ewig suchen muss, sondern ein bisschen schneller die Sachen eben findet, die man zuletzt auch benutzt hat.
Du meinst Siri-App-Vorschläge?
Genau.
Okay.
Und diese App-Vorschläge, das sind natürlich jetzt nicht nach dem Motto, 9 von 10 Kunden fanden, dass die App hier gut ist, sondern das ist halt quasi kontextabhängig, was wohl jetzt gerade in dem Sinne, in dem Fall für dich jetzt die richtige App sein könnte von den Apps, die du halt auch bei dir drauf hast.
Mhm.
Ja, schauen wir mal.
Ah, ja.
Und was ich im Screenshots halt ganz nett fand, kann man ja auch sagen, ist halt wirklich dieses Video PIP, also Picture-in-Picture-Bild. Da habe ich auch große Hoffnung drauf, dass ich demnächst FaceTime und gleichzeitig im Internet surfen kann und es keiner merkt.
Hatten sie ja, also man merkt es dann nur, wenn du wahrscheinlich dann mit deinen Händen daran rumtatscht und man das auf der Kamera sieht, dass du da die ganze Zeit...
Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, gut, dass du das sagst.
Naja, genau. Du musst aufpassen, dass du die Kamera dann nicht verdeckst oder so. Ja, stimmt, das hatten sie, glaube ich, auch auf der Keynote mal zumindest angedeutet, erzählt, dass da jetzt Picture-in-Picture möglich sein wird. Das ist natürlich wirklich auch sinnvoll und nützlich, weil vorher war es halt so, du gehst aus der FaceTime-App raus, du siehst denjenigen nicht mehr, er sieht dich, glaube ich, auch nicht.
Nee, oder? Er sieht dann auch nur Video angehalten.
Ja, genau, stimmt. Und das ist ja halt schon irgendwie blöd.
Ja. Das ist blöd.
Ja. Dürfen wir gespannt sein, wenn es dann im Herbst rauskommt.
Genau, gutes Zeichen ist auf jeden Fall, dass diese Public Beta jetzt auch wohl sehr stabil ist. Genauso wie ja auch diese Developer Beta 3 sehr stabil sein sollte.
Mhm.
Das heißt, ja, kann ja eigentlich nur noch besser werden. Und
ja, meistens gab es so 5-6 Developer-Betas, ne?
Ja, ich glaube, hier hat gerade eine Katze irgendwo hingekotzt. Das hört sich zumindest so an. Sekunde, ich gucke mal einmal kurz um die Ecke.
Gut, dass wir hier noch
drück mal ganz kurz Pause, weil das muss ich jetzt wegmachen, das wird sonst eklig. Okay. Stream läuft weiter, du kannst ja ein bisschen singen oder so.
Mhm.
So, Katzenkotze beseitigt.
Gut, hast du ein Foto gemacht, dass wir es in die Shownotes hängen können?
Nein.
Schade.
Aber ich habe mir die Katze mal geholt. Dem Kater geht's nicht gut.
Ah, das ist natürlich nicht so schön. Tja. Ja, sonst gibt's nicht so viel Spannendes, glaube ich, an neuen Funktionen jetzt noch zu erzählen.
Nee. Finde ich auch. Also ist halt, es wird ja auch mit iOS 9 schon nicht so viel Neues geben und jetzt mit der 8.4er natürlich erst recht nicht.
Ja, ja, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, genau, was es Neues geben wird. Ich bin trotzdem gespannt und freue mich darauf.
Okay, so, dann mache ich mal eben kurz meine Kategorie, wie sie ja mittlerweile ist, einfach. Oder haben wir noch in nächstes Thema was drin?
Nee.
Dann meine Kategorie, die Kategorie Games, die wir hier auch nicht vergessen wollen. Wir wollen immer dran denken, dass wir ja eigentlich mal mit hauptsächlich auch dem Bastian ja damals sehr viel über Videospiele gesprochen haben und vielleicht immer noch ein Zuhörer aus der damaligen Zeit da ist. Alle anderen dürfen jetzt auch nicht vorspulen, sondern müssen sich das anhören, weil ist halt so. Why not?
Schau's mal los.
Why not? Ja. Jetzt hat er das rausgeschoben. Zum einen möchte ich über ein Spiel reden, was ich gerade spiele. Und zwar ist das Spiel Batman Arkham Knight. Da gab es zum einen wieder so einen kleinen Aufschrei, weil irgendwie die PC-Version so ein bisschen scheiße war und vom Verkauf zurückgezogen wurde, weil sie so scheiße war.
Okay, ernsthaft?
Ja, ja. Es ist halt interessant, dass ein Spiel überhaupt erstmal ins Regal kommt, um dann nachher, ja, oh, das ist ziemlich schlecht, vielleicht sollten wir es wieder rausnehmen. Ja, einfach.
Also, zu viele Bugs?
Genau, oder? Zu viele Bugs.
Okay.
Ne, es ist halt, das Spiel ist halt wie heißt denn das? Also von, das ist ein Warner Brothers Game und, wie heißt denn mal das Studio? Ist das irgendwie Montreal? Warner Brothers Montreal? Nichts Falsches sagen hier, Batman. Mal schon gucken, wer der Entwickler dahinter ist. Ah nee, genau, es ist von Rocksteady Studios, genau.
Der Publisher ist Warner Bros. Interactive.
Genau, der Publisher ist Warner Brothers und das Studio ist halt eben Rocksteady und Rocksteady hat auch schon, weil genau, Warner Brothers gehört halt die Marke, ne? Batman halt.
Mhm.
Und Rocksteady hat halt auch schon die ersten beiden Batman-Spiele gemacht.
Mhm.
Arkham Asylum und Arkham City. Danach gab es Arkham Origins, das war allerdings so ein Prequel, also sprich eigentlich die Vorgängergeschichte. Und das war nicht von Rocksteady Studios, sondern von einem Ableger von Rocksteady. Die haben, glaube, das war dann nämlich von Montreal irgendwie. Das gucke ich auch nochmal eben schnell. Batman Arkham. Dum, dum, dum. Nee, Batman Origins hieß es ja. Und genau, das Origins war nicht so gut, aber die beiden ersten Teile, die waren wirklich, wirklich, wirklich richtig genial. Genau, und dieses Arkham Origins war auch nicht schlecht. Man konnte spielen, aber es war jetzt eben nicht so herausragend. Und das war eben von Warner Brothers Games Montreal, genau. Und dieses Arkham Knights wurde jetzt wieder von Rocksteady Games gemacht, die also auch die ersten beiden Teile gemacht haben, die sehr, sehr gut waren. Und das Spiel ist jetzt auch nicht schlecht. Mein Problem mit dem Spiel ist nur, also erstmal, warum ist der PC-Port so schlecht? Den PC-Port hat halt jemand anders gemacht und Rocksteady war halt nur für die Konsolenversion zuständig.
Okay.
Und das ist halt mittlerweile auch spannend, weil früher war es ja so, dass Konsolenspiele waren dann vielleicht mal so Umsetzungen von einem PC-Spiel, die dann halt eben auf der Konsole nicht richtig funktionierten, weil einfach Steuerung und sowas nicht so ursprünglich mal dafür ausgelegt war. Mittlerweile ist das halt schon fast immer umgekehrt. Das, also der Hauptfokus bei der Entwicklung eigentlich auf der Konsolenversion liegt. Finde ich halt ganz spannend irgendwie, ne? So, oder von einigen Spielen auch erst ganz spät überhaupt mal die PC-Version rauskommt, GTA 5 zum Beispiel. Ne? Das gab es ja schon lange auf den alten Konsolen, dann sogar auf den aktuellen, also auf den neuen Konsolen dann, PS4 und Xbox One. Und danach erscheint ja erst die PC-Version.
Mhm.
Genau, und hier hat halt eben ein Dritter quasi seine Finger im Spiel gehabt und hat die PC-Version irgendwie angepasst und das scheinbar nicht so ganz gut gemacht. So, mein Problem, was ich aber mit dem Spiel habe, ich spiele es halt auf der Xbox One, also sprich, mir ist relativ egal, dass die PC-Version ein bisschen buggy ist. Oh, was ist jetzt los? Huch, wo kommt das denn jetzt her?
Von dir, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, woher.
Ich auch nicht.
Ich habe hier irgendein YouTube-Fenster auf, was gerade Musik gemacht hat.
Tja, dann wird es Zeit für El Capitan, ne? Dann siehst du sofort,
verdammt,
in welchem Fenster das war.
Okay, ja, das war irgendein YouTube-Fenster. Jedenfalls, mein Problem damit ist, Spiele, die eine sehr, sehr starke Storyline haben, und das sind die Batman-Spiele, auch wenn man das jetzt vielleicht auf den ersten Blick mal nicht glaubt, aber die sind halt so von der Inszenierung her super und auch von der Art und Weise, wie sie die Story erzählen, und auch die Story selber ist wirklich immer sehr mitreißend gewesen und schon eine ordentliche Story für ein Videospiel. Ne? Ich meine, es sind halt Comic-Verfilmungen, oder Comic-Spiele, und da gibt es halt eben auch einiges an Futter, was man da irgendwie reintun kann. Und der erste Teil, da spielt es halt in dieser Irrenanstalt, in diesem Arkham Asylum halt. Und das war ein sehr, sehr, sehr eingeschränkter Bereich, in dem dieses Spiel halt eben spielte. Also eine kleine Spielwelt, relativ klein. Und ein sehr lineares Spiel. Du wusstest also eigentlich immer, was du als nächstes machen musst. Du hast quasi direkt den nächsten Checkpoint gesehen, wo du hinlaufen musstest, und hast einfach nur die Story so in einer Art Schlauch einfach durchgespielt. Das war insofern nicht schlimm, weil mich hat halt die Story interessiert und ich wurde halt nicht groß abgelenkt von der Story, sondern ne, das Spiel hat mich halt die Story spielen lassen. So. Dann kam der zweite Teil, Arkham City. Wie man da schon hört, hast du halt eben jetzt nicht mehr nur in diesem Irrenhaus gespielt, sondern warst halt quasi in der Stadt unterwegs. Das heißt, du hast halt eben mehrere Gebiete gehabt, in denen das gespielt hat. Das heißt, bist dann mal in eine Fabrik rein, dann warst du mal im Polizeipräsidium und verschiedene Gebäude auch, in die du gegangen bist und eben aber auch teilweise einfach über die Stadt geflogen bist halt mit deinem Bettumhang. Und das war halt auch okay. Du hast aber primär eigentlich immer noch die eine Hauptstory gehabt und es gab also ein paar kleine Nebenquests, das waren dann aber auch eher so Goodies. Es gab halt eben hier vom Riddler verschiedene Rätsel, die du so am Straßenrand irgendwie im Vorbeilaufen mal lösen konntest, und wenn du halt so eine 100%, wenn du das Spiel zu 100% durchspielen wolltest, dann hast du schon noch relativ viel zu tun gehabt, aber für die Hauptstory war das alles relativ egal. Da hast du halt weiterhin deine eine Storyline gehabt eigentlich und das war's dann halt, ne? Und der Trend ist jetzt ja, dass immer mehr irgendwie alles so Open World werden muss. Und okay. Das macht halt aber bei einigen Spielen auch einfach nicht so viel Sinn. Also spätestens dann, wenn ich halt so eine Story habe, die eigentlich so durch dieses, also die eigentlich das Spiel ausmacht, so eine Hauptstory, dann weiß ich nicht, dann ist es eigentlich Quatsch, dass man manchmal nicht weiß, was man machen soll, weil dann hast du irgendwie drei Dinger zur Auswahl und oftmals hast du dann zwar einfach nur mal so zwei, drei Stories, die du parallel irgendwie machen kannst, aber an irgendeinem Punkt musst du die alle drei erledigt haben und nur, dass du die Freiheit hast, zwischendurch mal zu entscheiden, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das, das macht das Spiel halt jetzt nicht unbedingt interessanter oder sowas. Ja, im Gegenteil, manchmal hast du dann eher das Gefühl, Mist, hätte ich besser eher mal das andere gemacht. Vielleicht fehlt mir jetzt noch irgendwie, ist das jetzt zu schwer, ich wusste es aber nicht oder sowas, ja. Und was jetzt eben speziell bei diesem Batman dazu kommt, es gibt halt teilweise Quests oder Nebenmissionen, die du gar nicht so direkt auf der Karte angezeigt bekommst, sondern so im Vorbeilaufen quasi mitbekommst, dass die da sind, ja. Du hörst nämlich so den Polizeifunk und dann hörst du so hier, ja, wir legen dich gleich um, bla 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 bla, ja. So, was bist du jetzt bitteschön für ein Typ, der dann einfach so, nö, da vorne ist mein Wegpunkt, den habe ich mir gesetzt, ich möchte jetzt gerne mit der und der Story weitermachen, ist mir jetzt egal. Ja, also man ist halt einfach ständig da dran, irgendwie dann doch was anderes zu machen, als das, was man eigentlich machen wollte. Aber nicht, weil das jetzt so viel Spaß macht, sondern einfach nur, weil du denkst, ja, ich kann jetzt ja nicht einfach hier vorbeigehen, ja. Also da wird gerade eine, so da klaut gerade einer der alten Oma die Handtasche, da kann ich doch jetzt nicht einfach so zusehen, so ungefähr, ja. Also das passiert natürlich nicht, sondern das ist ein bisschen heftiger alles. In Wirklichkeit ist es auch so, du kannst einfach, also es, die sagen zwar, wir erschießen dich jetzt, aber sie erschießen ihn nicht. Mhm. Ne, kannst genauso gut dir merken, wo ist das, und dann eine Stunde später dahin gehen. Aber es fühlt sich halt schon so ein bisschen blöd an irgendwie. Nee, das mache ich nachher in Ruhe. Jetzt mache ich erstmal das andere. Ne? Weil es einfach nicht zu der Story passt. Und das Problem habe ich halt immer wieder in diesen Open-World-Spielen, dass einfach so diese Immersion ein bisschen dadurch kaputt gemacht wird und eben nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, irgendwie besser wird. Weil natürlich fühlst du dich manchmal auch jetzt nicht wirklich, fühlt sich das nicht wirklich stimmig an, wenn du halt nur genau eine Sache machen kannst. Aber da denke ich weniger drüber nach, dass ich jetzt, warum kann ich denn jetzt nicht hier rausgehen, sondern warum muss ich denn jetzt da vorne hingehen? Da denke ich weniger drüber nach, als wenn ich jetzt so, nö, ja, ich weiß, eigentlich müsste ich dich jetzt retten, aber ich mach das nachher in Ruhe. Leide mal noch ein bisschen so lange, ne? Weil da geht die ganze Story halt kaputt. Ich meine, du bist verdammt nochmal Batman und Batman wird nicht einfach irgendwo dran vorbeilaufen, wenn da gerade was passiert, ne? Also es ist so ein bisschen blödsinnig. Und dann bist du auch am Punkt, wo du plötzlich denkst, okay, jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Und dann machst du halt dein Missionsmenü auf und dann hast du da halt drei Storylines parallel, wo du jetzt einfach sagst, okay, jetzt gehe ich dahin, jetzt gehe ich dahin oder jetzt gehe ich dahin. Und wählst quasi einfach das Quest aus, was du als nächstes machen möchtest. Aber ich gewinne jetzt nichts dadurch, dass ich jetzt das Quest auswähle. Irgendwie, ne? Also ich weiß nicht. Ich fände es immer schöner, wenn Leute unbedingt sowas haben wollen, wenn es dann so ist, dass du halt irgendwie, es gibt halt eine Storyline und das war's dann irgendwie. Und wenn du halt so Open World irgendwie was spielen willst, ja mein Gott, dann kannst du halt nachher noch irgendwie auf der Welt rumlaufen oder sowas, dass das am Ende von dem Spiel irgendwie freischaltest. Oder du hast halt so zusätzlich so einen Online-Modus, der halt dann irgendwie relativ open-worldig ist oder sowas. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist das halt nichts. Und die Spiele werden ja auch nicht, die werden ja auch nicht kürzer dadurch. Im Gegenteil, weil du halt auch oftmals dann irgendeinen Quatsch machst, der zwar dann auch Spaß macht und der vielleicht toll ist, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hättest. Ich möchte ein Spiel aber eigentlich relativ schnell durchspielen. So, weiß ich nicht, unter 20 Stunden am besten. Und das klappt bei diesen Open-World-Spielen halt oft nicht. Von dem her, mich nervt das schon so ein bisschen, dass irgendwie alles mittlerweile Open-World sein muss. Und gerade wenn ich es vergleiche, zumindest das, was ich bisher so habe, ich habe halt damals als erstes den, ich muss mal einmal kurz ans Telefon. Nee, das ist ja echt super schrecklich hier, ey. Ruft gerade jemand ständig an. Wenn ich es halt vergleiche, so den zweiten Teil hatte ich damals als allerersten Batman-Teil gespielt, habe ich reingetan und wollte gar nicht mehr aufhören, weil direkt am Anfang Story, ne? Und irgendwelche coolen Zwischensequenzen und war einfach genial gemacht. Und so ein Spiel, was du so in drei Etappen dann irgendwie durchspielst, und das klappt hierbei jetzt halt nicht so. Also ich bin noch nicht mal annähernd so irgendwie gefesselt von dem Spiel, wie ich das vorher war, weil es mir völlig belanglos vorkommt, was ich irgendwie mache. Und von dem her, ich weiß es nicht. Und was auch noch neu dazugekommen ist, ist eben dieses, dass du jetzt mit dem Batmobil rumfahren kannst. Und das macht für mich das Spiel auch nicht besser, im Gegenteil. Also das sind alles so Dinger, die hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte gerne einfach nur noch mal so ein so einen 2,5. Teil irgendwie gehabt, der einfach nur ein bisschen noch besseres Kampfsystem hatte als der zweite Teil oder sowas. Aber diese ganzen neuen Sachen, die jetzt da reingekommen sind, ich weiß, vielleicht bin ich einfach zu alt mittlerweile dafür oder so, aber muss ich halt sagen, für mich ist das nicht so jetzt unbedingt alles so förderlich, dass das Spiel dadurch nur besser wird.
Ja, du bist einfach nicht offen genug für die Open World.
Das kann natürlich gut sein. Ich bin relativ verschlossen, ja.
Ja.
Naja, ja, es ist ein nettes Spiel, aber eben, ich persönlich finde die Vorgänger deutlich schöner.
Wäre nicht schlecht, wenn es dann tatsächlich sowas wie eine Option geben würde, so im Sinne von, ich will jetzt mit Open World spielen oder halt einfach auch ohne.
Genau, es wäre ja wahrscheinlich auch nicht schwer, einfach so das zusätzlich einzubauen, ne? Dass auch wenn das Spiel zwar eigentlich für Open World ausgelegt ist, einfach nur den ganzen Quatsch, der links und rechts ist, den einfach rauszustreichen, wenn du das anklickst und dir einfach wieder anzuzeigen, wo du als nächstes hinlaufen sollst.
Mhm.
Ja, also die Spiele werden halt irgendwie immer komplexer und teilweise macht es halt überhaupt keinen Sinn. Da finde ich halt so Spiele, die halt das irgendwie so ein bisschen aufs Wesentliche reduzieren, da manchmal doch besser. Genau, das zu Batman. Und dann habe ich, ich brauchte einen vierten Xbox-Controller, weil wir waren neulich zu viert und wollten Xbox spielen. Der Besuch hatte aber netterweise seinen Xbox One-Controller zu Hause vergessen, sodass ich sofort gesagt habe, das passiert mir nicht noch einmal und habe mir den neuen Xbox One-Controller bestellt. Es kommt bald ein Elite-Controller raus, der den stolzen Preis von 150 Euro hat.
Oh, was?
Der ist aber auch besonders toll, aber der kommt halt erst im Herbst.
Aus
Gold. Ich habe jetzt, nee, einfach nur aus hochwertigen Materialien und anpassbar und ganz toll und so.
Okay.
Und ich habe mir jetzt den quasi, das Zwischending quasi gekauft. Also gibt ja den normalen, gab ja den Xbox One Controller, der damals mit der Xbox One auch vorgestellt wurde und rausgekommen ist. Und die haben jetzt eben mit der 1TB-Version eine weitere oder eine neue Generation des Xbox One Controllers vorgestellt. Und das Besondere daran ist, also der ist ein klein bisschen, also ich finde ihn noch ein bisschen wertiger von der Verarbeitung her. Ich glaube, die Trigger-Tasten sind ein klein bisschen ergonomischer noch geformt. Also der One-Controller war schon toll und das ist jetzt so nochmal 1% besser, würde ich sagen. Irgendwie so, wie er sich anfühlt. Ja, so da knatscht nichts mehr, der andere knatscht schon mal so ein bisschen und so. Ist toll, hat halt so dieses Covered Forces-Motiv, also so ein bisschen Stadttarn, so in schwarz-grau Tönen gehalten. Also so von der Verarbeitung her ist er noch ein bisschen besser als der Standard One-Controller, finde ich persönlich, oder als der alte One-Controller. Und was aber jetzt wirklich neu dazugekommen ist, es gab für den Xbox One, für den ersten Xbox One-Controller gab es einen Adapter, mit dem du ein Headset anschließen konntest. Also da klickst du unten so ein großes Ding dran, das hat 5 Knöpfe nochmal dran und dann kannst du da einfach ein 2,5 Millimeter Klinke Stecker reintun und ein Standard-Headset quasi dran anschließen. Das fällt jetzt weg. Du kannst es weiterhin benutzen, brauchst es aber nicht mehr, weil der Controller hat selber schon einen Klinkenausgang. Das heißt, du kannst da direkt dein normales Headset reinstecken.
Das ist ja auch nicht schlecht.
Genau, kannst du bei dem PlayStation-Controller aber auch. Deswegen will ich das jetzt immer nicht als das große so, ne, als, da läuft einer
übers Bastian gleich an.
Da läuft einer übers Wasser. So geil ist es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall cool, dass es jetzt auch drin ist. Mit diesem Klinkenstecker ist aber auch eine Funktion verbunden und deswegen habe ich ihn mir auch geklickt, weil ich diese Funktion immer schon vermisst habe, dann aber gemerkt habe, dass ich sie bei meinem Setup nicht brauche. Wir als Podcaster wissen das ja sehr zu schätzen, dass wir uns selber hören, während wir sprechen. Nämlich, weil wir ein Monitorsignal auf unserem Kopfhörer haben. Das heißt, das, was wir selber ins Mikrofon sagen, hören wir auch wieder auf unseren eigenen Kopfhörern. Führt dazu, dass man nicht anfängt, laut zu schreien und so etwas. Und weil man ansonsten halt eben nur seine Kopfstimme hört. Und das ist schon ein bisschen komisch. Ist auch beim Telefonieren so der Effekt, wenn man halt eben so In-Ear-Kopfhörer in beiden Ohren drin hat.
Die das ist so ganz relativ fies. Das geht gar nicht.
Genau, ist relativ fies. Beziehungsweise damals bei den ersten analogen Telefonen war es wohl auch schon so, dass man da so ein Monitorsignal eingespeist hat, damit die Leute nicht geschrien haben, weil ansonsten hat man wohl immer relativ leicht mal dazu geneigt, irgendwie zu schreien.
Manche machen das heute trotzdem noch.
Ja, ja, vor allem, wenn sie mit dem Handy telefonieren. Ja, und dieser Controller hat halt eben auch jetzt eine Funktion, dass du ein Monitorsignal auf deinen Kopfhörer hören kannst. Cool. Und gerade bei so größeren Kopfhörern, die jetzt relativ stark abdichten, ist das ohne wirklich unerträglich. Wenn du da halt mit Chat spielst, mit Leuten dich unterhältst, dann habe ich immer ein Ohr einfach so ein bisschen offen gemacht, damit sich das nicht ganz so komisch anhörte für mich. Und ja, hier brauchst du es halt eben nicht mehr. Warum es jetzt für mein Setup eigentlich egal war, ich bin irgendwann drauf gekommen, ach, warum soll ich denn mit so einem, mit diesem Xbox-Headset spielen, oder warum soll ich denn mit dem Headset spielen? Ich nehme einfach mal mein, auch wenn es kein Dolby hat oder sowas, ich nehme einfach meinen Beyerdynamic DT T90, heißt er, glaube ich, ne? T90, ja, irgendwie so.
Möglich.
Ja, genau, den T90. Das ist ein offener Kopfhörer. Das heißt, der dichtet halt zur Umwelt eh nicht so gut ab. Weswegen ich diesen Effekt halt nicht mehr so stark hatte, dass ich mich unbedingt selber hören muss. Weil ich mich trotzdem noch selber höre, weil halt Umgebungsgeräusche nach wie vor so ein bisschen da reindringen. Das war nämlich für mich dann, mit dem Kopfhörer höre ich kaum Unterschied, wenn ich das Monitorsignal anhabe. Wenn ich hingegen den Xbox One, das Xbox One Headset aufsetze, das ist halt so ein Kopfhörer, der so komplett das Ohr umschließt und komplett abdichtet, dann war es halt schon so, dass ich mit diesem Monitorsignal jetzt deutlich besser da reinsprechen kann als vorher. Also, kurzes Review von den neuen Controller. Toll, vor allen Dingen eben diese neue Funktion, direkt ein Headset dran anschließen zu können und da auch ein Monitorsignal zu haben. Es ist eine Funktion weggefallen, das möchte ich auch nicht verschweigen. Der alte Controller hat vorne unsichtbar so kleine LEDs gehabt, die so geblinkt haben. Darüber konnte sich der Kinect-Sensor orten und konnte, weil er dein Gesicht kennt und sieht dann, welchen Controller du in der Hand hast, dann hat er direkt immer in einem Spiel, du hast irgendeinen Controller hochgenommen und das war deiner.
Mhm.
Also du hast nicht dieses, wer ist jetzt Spieler 1, wer ist Spieler 2 Problem gehabt. Diese Funktion, weil einfach auch Kinect nicht mehr so hoch im Kurs steht bei Microsoft, diese Funktion haben sie rausgekürzt. Was man jetzt auch ein bisschen kritisch sehen kann, weil das heißt halt, dass Kinect wirklich tot ist, wenn jetzt noch nicht mal mehr den neuen Controller dieses wirklich gute Feature rausbringt, dass egal welchen Controller ich hochhebe, es ist meiner, dass das jetzt schon nicht mehr geht.
Ah, naja.
So. Dinge, die die Welt nicht interessiert.
Ja.
Sie hörten sie
gerade zuerst. Noch zufällig was gelesen zum Thema.
Ja. Ach so, zum Thema.
Spielevideos. Und zwar, Twitch TV, da habt ihr auch schon öfters drüber gesprochen, hat rund 3,8 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Spielevideos gemacht. Also
Werbung.
Nicht da, ja, genau, das, ich glaube, 2/3 davon durch Werbung, der Rest eben durch Bezahlinhalte und so weiter oder irgendwelche Live-Übertragungen von E-Sport-Veranstaltungen und so weiter. Aber allein die Zahl ist schon interessant, weil im Vergleich dazu hat wohl die Spielebranche in Deutschland gerade mal rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Also quasi mit den Videos und allem drumherum wird mehr Geld gemacht als mit den Spielen selbst.
In Deutschland. Twitch ist natürlich jetzt ein internationales Unternehmen.
Ja, das stimmt schon. Klar, der Vergleich, ja. Hinkt ein kleines bisschen, aber.
Aber nur ein ganz kleines bisschen.
Schon an sich interessant, was da doch für ein Geld im Prinzip dadurch gemacht wird, dass du Leuten beim Spielen zuguckst. Ne?
Ja, ja, ich meine, YouTube ist ja noch nicht mal mit da drin. Also die ganzen Let's Plays auf YouTube werden ja nochmal wesentlich mehr Werbeeinnahmen generiert haben, würde ich jetzt mal annehmen.
Ah, okay. Die 3,8 Milliarden sind auf Twitch, TV und YouTube zusammengeschätzt.
Ja, dann macht's Sinn.
Naja. Tja, das war jetzt mein Beitrag zu Games.
Gut.
Haben dann wir sonst noch was?
Wir haben noch ein bisschen was über Filme und Serien und sowas. Ich weiß nicht, ob du vielleicht so einen Geheimtipp hast, irgendwie, was man für eine Serie gucken könnte.
Der totale Geheimtipp. Ich wette, von der Serie hat noch nie jemand was gehört. Ja, ich habe jetzt angefangen, House of Cards mir anzugucken. Also, für alle, die es nicht kennen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass die meisten die Serie kennen oder zumindest namentlich schon mal gehört haben, Kevin Spacey spielt mit und hat, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob er Co-Produzent oder Regie, irgendwas macht er da auch noch. Und ja, es geht halt darum, er ist da Mitglied in einem Abgeordnetenhaus in den USA und ja, ich habe jetzt erst 4 oder 5 Folgen gesehen, aber man merkt halt schon, dass es da um diese ganzen politischen Themen, Intrigen und Berichterstattung drumherum und so weiter geht und ja, verspricht auf jeden Fall ganz interessant und ganz spannend zu werden. Also gucke ich mir auf jeden Fall erstmal weiter an. Mittlerweile gibt es da 3 Staffeln von. Entweder man kann sich das Ganze auf Netflix angucken, wobei ich glaube, da gibt es erst 2. Oder zum Beispiel auf Sky Go, da gibt es auch alle 3 Staffeln.
Oh ja, okay. Kann man. Aber Sky Go muss man dann nochmal bezahlen oder kannst du dir das so schauen?
Wenn du ein Sky-Abo hast, hast du ja auch Sky Go dabei.
Okay, ja, und das ist dann kein Video on Demand, sondern die kannst du wirklich alle gucken. Also Sky Go ist automatisch auch eine Streaming-Plattform für alles, oder?
Ja, also du kannst es entweder in der iPad oder iPhone.
Nein, da geht es jetzt nicht um. Also einfach nur, du musst nicht noch extra für bezahlen. Punkt.
Nee, nee, das ist mit im Sky-Abo mit drin. Okay. Das hat jeder da mit drin.
Okay.
Ansonsten, wie immer, auf wer streamt ist, kann man sich halt angucken, wo es da noch die Staffeln gibt.
Genau.
Ja, also ich denke mal, die Serie ist recht bekannt, von daher.
Ich hab das vorher noch nie von gehört, ich gucke mir das auch gleich mal an.
Ja, genau.
Spannend, was du erzählst. Nee, ich kämpfe da auch schon lange mit, ob ich mir die mal anschauen soll oder nicht, weil ich habe gehört, die erste Staffel soll irgendwie nicht so gut sein. Deswegen fand ich es jetzt schon ganz interessant, dass du jetzt die erste Staffel auch schon ganz gut findest und da du durchaus eine Empfehlung gibst, sich das mal anzuschauen.
Ja, ich empfehle ja nichts, aber kann man sich mal anschauen.
Du sprichst nur drüber richtig.
Genau. Hast du denn irgendwas Neues geguckt?
Genau, ich war im Kino und es passt auch thematisch ganz gut, weil ich habe mir einen Film mit einem ehemaligen Gouverneur aus Amerika angeschaut. Ah, also bei House of Cards. House of Cards geht es ja auch um den amerikanischen Präsidenten, ne?
Und dann Spoiler bitte nicht zu viel, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich würde niemals spoilern, ich sage nur so viel. Er hat sehr schlechte Kritiken, die ich persönlich nicht nachempfinden kann. Also ich fand den Film wirklich gut. Ja, Teil 1 und Teil 2 waren Meisterwerke und da kommt er nicht dran. Ich wüsste aber auch wenig Filme, die ich in den letzten 2 Jahren im Kino gesehen habe, die unbedingt an einen Terminator 2 Judgment Day herankam oder Terminator Judgment Day herangekommen wären. Weil das war eben damals schon, war schon wow, ne? War schon ein Brett.
Naja, das auf jeden Fall.
Auch den ersten Teil, den habe ich mir auch vor kurzem jetzt nochmal angeschaut. Der war schon wirklich gut und vor allen Dingen ist halt eben auch die Geschichte natürlich sehr, sehr schlüssig und hat wenig Probleme irgendwie. Ne? Hm. Bei Teil 2 eigentlich versteht man schon nicht, weil also bei Teil 2 fängt ja eigentlich so ein bisschen der Widerspruch schon an. Weil eigentlich haben sie ja quasi als letzte Möglichkeit, die Maschinen irgendwie hatten, kurz bevor sie verloren haben, haben sie ja einen in die Vergangenheit geschickt, den T-800 damals in Teil 1, um Sarah Connor zu töten, damit John Connor gar nicht geboren wird. Wenn sie aber diese Zeitmaschine haben, warum haben sie dann nicht einfach, weiß ich nicht wie viele und alles, und ne, warum haben sie nicht alles draufgeschmissen, was sie haben? Erfährt man jetzt so ein bisschen in dem aktuellen Teil vielleicht? Aber was ich dann nicht verstanden habe, war halt eben bei Teil 2, warum schicken sie dann den T-1000 irgendwo hin, wo Sarah Connor und der Junge schon geboren sind? Warum schicken sie dann nicht den T-1000 einfach auch ins Jahr 1984, um dem anderen zu helfen, so ungefähr? Ne? Also es ist so eigentlich fängt in Teil 2 ist schon so ein bisschen an, schwachsinnig zu werden. Ja, diese Zeitreisegeschichten ist halt immer problematisch irgendwie. Und ich sag mal, in dem Teil 5, der es ja mittlerweile ist, darf man nicht allzu sehr drüber nachdenken.
Okay.
Also man darf da jetzt nicht mehr unbedingt anfangen, eine Dissertation über dieses Thema Zeitreisen in Terminator-Teilen schreiben zu wollen, weil da wird Teil 5 wirklich Probleme bekommen. Wenn man aber dieses eine Thema wirklich zur Seite schiebt, dann ist der Film wirklich spitze gewesen. Also er hat mich sehr unterhalten, ich habe viel gelacht, aber es war kein Klamauk. Es gibt es natürlich auch manchmal, dass dann ein Film, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Transformers-Teile, dann am Ende wirklich nur noch Klamauk sind und Klamauk und Actiongeballer. Und das war hier halt eben nicht so. Ne? Story hat Schwächen, ja, gebe ich zu. Vor allem das Zeitreise-Fu ist halt völlig daneben, aber egal, das einfach zur Seite geschoben. Wunderschönes Popcorn-Kino mit klasse Schauspielern und Arnie wirklich in der Rolle seines Lebens. Also ich habe überhaupt nichts zu meckern gehabt und das, obwohl ich bei vielen Filmen sehr viel meckere. Nicht, weil ich besonders viel von Filmen verstehe, sondern weil ich besonders viel vom Meckern verstehe. Aber hier, also ich habe mich wirklich, also ich war in der Vorpremiere und ich habe das Gefühl gehabt, das ganze Kino, ich meine, wer geht in eine Vorpremiere von dem Film? Leute, die halt auch sich drauf freuen, und ich habe das Gefühl gehabt, dass sich wirklich alle köstlich unterhalten gefühlt haben. Es wurde geklatscht nachher. Alles gut.
Ja, nicht schlecht.
Ja, und die Kritiken sind wirklich, also die Kritiken sind richtig schlecht dafür, und so schlecht ist auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich fand ihn halt sehr gut.
Ja, Kritiken sind ja eh immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Das ist ja, man kann ja versuchen, so objektiv, wie man nur will, zu sein, aber irgendwie ist man ja doch irgendwie auch subjektiv, und am Ende ist es halt immer noch Geschmackssache, ob einen der Film jetzt interessiert, ne?
Ja, ich weiß vor allen Dingen nicht, ob es halt so fair ist, jetzt den vierten Teil mit dem ersten oder zweiten zu vergleichen, weil ist es immer so, dass der erste Teil eigentlich so meistens von der Story her noch der beste ist, und beim zweiten Teil man dann schon Probleme hat, weil man sich nun mal zu einer eigentlich abgeschlossenen Geschichte nochmal irgendwie eine Fortsetzung ausdenken muss.
Ja, wobei da irgendwie ist. Da der erste ist ja eigentlich nicht so groß rausgekommen und war nicht so bekannt. Der zweite war ja in dem Fall eigentlich so der Knaller, ne? Beim Terminator jetzt.
Ja, gut, weiß ich nicht. Ich meine, an den ersten Teil erinnere ich mich jetzt nicht mehr so gut.
Nee, ich auch
wie
nicht.
Wie der damals so ankam.
Ich habe den zweiten aber auch deutlich öfters mehr angeschaut. Aber ich scheue mich dann auch so ein bisschen davor, mir den jetzt nochmal anzuschauen, weil das letzte Mal, als ich den geguckt habe, ist bestimmt auch so 10 Jahre her oder so. Das ist immer so auch wie mit diesen alten Spielen. Wenn man die heute halt nochmal spielt, dann, ne, heute bist du ganz andere Grafiken und
ja,
alles
wobei eben
und Effekte.
Also bei Filmen finde ich das ein bisschen anders. Also was du halt eben merkst, ist, dass die Filme meistens wesentlich weniger Story eigentlich haben, dass du die Story manchmal innerhalb von 5 Sätzen erzählen könntest oder sowas. Auch Terminator 1, ja? Also 5 Sätze. Und der Film ist erzählt. Aber einfach, weil die Filme sehr langsam geschnitten sind und eben, ne, auch so Action-Szenen eben anders funktionieren als heute und sowas. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt so, dass das so schlimm ist, wie jetzt, wenn du eine 8-Bit-Grafik irgendwie in einem Videospiel plötzlich hast.
Ja, das kommt ja auch wieder in Mode.
Ja, das ist dann auch, ja. Aber die echten Retro-Spiele willst du ja nicht spielen, weil was da eher wehtut, ist ja eben nicht die Grafik, sondern sind auch da eher die Gameplay-Mechaniken, dass du halt eben nicht mehr gewohnt bist, wenn du 3-mal tot bist und hast 2,5 Tage vorher gespielt und bist das 3. Mal gestorben, lässt das Spiel zu Ende. Und du fängst halt von vorne an, das gibt's heute halt nicht mehr. Mhm. Heute gibt's oftmals halt so, du kannst einfach so oft sterben, wie du willst, und das Schlimmste, was passiert ist, du kommst halt 2 Minuten vorher wieder raus, wenn überhaupt, manchmal noch nicht mal das. Einfach weil heute die Schwierigkeitsstufe einfach eine andere ist, ne? Und da eher andere Sachen gefragt sind. Dafür eben auch ein Spiel heute, du trotzdem 20 Stunden spielst, während du so ein Spiel, wo du halt, wenn du dann eben nicht so schnell stirbst und du es eben schaffst, dann hast du das ganze Spiel innerhalb von 1 Stunde durchgespielt. Ne? Damals war halt einfach wesentlich weniger Spiel, dafür war es schwerer. Heute hast du mehr Spiel und es ist ein bisschen leichter und hat mehr Umfang.
Ja, das stimmt.
Also Terminator 1 konnte ich mir durchaus noch angucken und auch so andere alte Filme. Ferris macht Blau habe ich neulich mal geguckt. Ich hatte mal so ein 80er Trip irgendwie angefangen. Ghostbusters habe ich geguckt, die ersten beiden Teile. Also die funktionieren schon alle noch heute ganz gut. Vor allen Dingen als jemand, der die Filme früher gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie Marius Kinder zum Beispiel drauf reagieren würden. Das wäre mal spannend. Ja. Die jetzt Ghostbusters gucken, den ersten Teil, ne?
Das war ja früher. Also, was ist das denn für eine Gammelgrafik?
Genau.
Ist ja nicht mal HD.
Zu unserer Zeit schon ganz. Ich habe die in HD geschaut sogar alle.
Achso, die gibt's sogar so.
Gibt's als Blu-ray.
Digitalisiert.
Alle. Gibt's als Blu-ray, genau.
Okay.
Also sowohl Terminator als auch die anderen.
Ja, da habe ich ja gestern noch auf Amazon entdeckt. Ich weiß nicht, ob du die Serie früher auch geguckt hast, die Kinderserie Mask.
Oh, ja.
Da gab's, oder ich weiß nicht, ob es auch immer noch gilt, müsste ich jetzt mal gerade gucken, aber die komplette Serie auf Blu-ray für 20 Euro. Da ich dann auch schon, ja, sie gibt sogar immer noch, 1999. Mask, die komplette Serie. Das ist schon...
Ja, da wird doch mal geklickt direkt hier. Live in der Sendung geklickt, so Boosten nicht vergessen.
Ja, und dein Affiliate, ach nee, selber Affiliate geht ja nicht.
Nicht Booster, ja.
Ach so. Ja, das...
Booster.
Und in dem Zusammenhang habe ich dann nämlich mehr... Ich weiß nicht, irgendwie morgens fiel mir das plötzlich ein und dann habe ich irgendwie habe ich gesehen, die Blu-ray ist gerade im Angebot und dann habe ich noch nach dem Soundtrack gesucht und da habe ich auf YouTube auch ein ziemlich cooles Cover gefunden, da hat so einer quasi in einer One-Man-Show, hat irgendwie gesungen, Gitarre gespielt und zwei Synthesizer noch gespielt, also er hat das alles nacheinander eingespielt und dann daraus ein Video gemacht. Und das gibt sogar auch in Apple Music. Da gibt es nämlich noch so ein Album irgendwie, wie hieß das denn noch? Irgendwas Songs for Big Kids oder irgendwie so.
Achso, das war auch das, was du neulich mal geschickt hattest. Okay. Ja,
Music for Big Kids heißt
dieses Album. Ja, die Playliste sollten wir mal verlinken auch in den Shownotes.
Das können wir auf jeden Fall machen. Und da sind halt so von 20 verschiedenen Serien, die man halt so aus seiner Kindheit noch kennt, die ganzen Soundtracks auch enthalten. Also es scheint keine deutsche Playlist, sondern eher eine amerikanische oder so zu sein, weil die Lieder sind halt auch alle im englischen Original und so zwei, drei Serien, die kannte ich jetzt auch gar nicht. Mhm. Aber schon so, ja, so Baywatch, DuckTales, Mask,
ach guck mal, A-Team, was es nicht alles gibt. So Brave Star, die komplette Serie, gibt es auch als Blu-ray im Moment. Oh, ist ja grandios. Also ich habe ja eh angefangen, so ein bisschen meine Kindheitserinnerungen zu archivieren oder zu konservieren und habe mir ja schon die komplette Fraggles alle Staffeln auf DVD allerdings gekauft, weil die gab es nicht auf Blu-ray. Also Fraggles habe ich, dann habe ich Dr. Schnuggles.
Oh, das ist aber auch
ganz groß. dann habe ich, das ist jetzt eher Jugend als Kindheit. Und zwar hier ist Rockos modernes Leben und Ren and Stimpy Show. weil die beide halt auch nirgendwo gestreamt werden halt. Ne? Und einfach so, die habe ich halt jetzt im Regal stehen als DVDs jeweils und weiß halt auch in 50 Jahren, wenn ich dann das mal reintun möchte, dann kann ich es reintun und kann es gucken. Also ich habe die jetzt natürlich nicht geschaut alle, ne? Aber einfach aber nur.
Pass aber besser auf oder rip sie dir als Privatkopie. Man weiß ja nie so lange, wie lange die Datenträger halten. Ne?
Ja, so eine Original-DVD hält schon.
Ja, 20 Jahre bestimmt.
Na, ich glaube auch länger.
Ich weiß es halt nicht genau.
Wenn die jetzt nicht irgendwie großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und so, glaube ich, hält die halt schon sehr lang. Naja.
Ja, aber
bei gebrannten CDs ist halt so ein Problem. Gerade so die ersten Brenner, die haben halt noch nicht so stark das Signal da irgendwie eingebrannt und also die Tiefe war wohl irgendwie nicht so super, keine Ahnung. Und die haben wohl so nach ein paar Jahren Probleme gekriegt und da sind dann wohl viele alte Backups nicht mehr in Ordnung gewesen.
Ja gut, ich meine, sollte man ja eh regelmäßig machen, von daher.
Regelmäßig seine gesamte DVD-Sammlung nochmal umrippen, richtig.
Ja. Natürlich.
Oder was hast denn du im Urlaub gemacht? Ja, ich habe meine DVDs umkopiert.
Dazu fällt mir gerade noch eine Sache ein. Die Produktion der VHS-Kassetten wurde ja jetzt eingestellt. Also schnell noch Hamsterkäufe machen, wer noch ein paar VHS braucht.
Ja.
Wahrscheinlich niemand mehr, aber ja, ich glaube, dieses Medium ist ja schon lange ausgestorben.
Das kennen Kinder noch. Kinder kennen eher Videokassetten als Schallplatten.
Ja, weil das stimmt.
Die Eltern haben noch so manche Benjamin Blümchen oder sowas noch irgendwie als Originalkassetten.
Naja, das stimmt schon. Also, was ich da noch gelesen hatte, dass ja sogar noch, ich weiß nicht, wer es war, einer der Hersteller hatte sogar noch Geräte rausgebracht, wo man dann auch digital auf den Videokassetten was aufnehmen konnte.
Ach je.
Aber das hat sich dann jetzt wohl mittlerweile auch erledigt.
Ach, und weißt du was auch, weil es kostet natürlich noch 42 Euro. He-Man and the Masters of the Universe. Allerdings ist das auch nur Season 1 und 2.
Okay.
Schade, das habe ich ja auch geliebt. Mask hatte ich ja auch relativ viele Actionfiguren von, beziehungsweise es waren ja eher Fahrzeuge als Figuren.
Ja, genau. Da gab es ja auch diese Basis und dann diverse Fahrzeuge und ja, die Figuren gab es ja dann auch dazu, ne?
Ja, gut, also es war immer ein, also jeder hatte ja sein eigenes, also du hast ein Fahrzeug nur mit Figur zusammen bekommen.
Genau.
Konntest sie nicht einzeln kaufen.
Ich glaube, diese Spielzeuge, wenn man die dann auch noch original verpackt und unbespielt hätte, da kriegst du wahrscheinlich auch schon ein kleines Vermögen heute.
Ja, aber das, ich meine, ja gut, das kann man ja nie wissen, ne?
Nee, und weiß ich nicht. Also man kauft sich sowas ja auch zum Spielen, ne? Und nicht, um das irgendwie in die Vitrine zu stellen. Also zumindest damals zu unserer Zeit, als es aktuell war. Ja. Also.
Ja, ich hatte jetzt von Masters of the Universe, da gibt's jetzt wirklich so eine Neuauflage für Erwachsene. Wo halt sehr hochwertige Sammelfiguren bei sind.
Okay.
Also das sind sehr hochwertige Sammelfiguren und die gibt's immer nur in limitierten Auflagen auch und da gab's dann auch Castle Grayskull nochmal, was wirklich grandios aussieht. Aber ich meine, wenn ich jetzt so ein Junggesellenbude hätte oder zumindest so ein eigenes Zimmer für mich, glaube ich, würde ich das auch mit dem ganzen Zeug vollscheißen. Aber ich kriege hier einfach Probleme zu Hause. Zurecht. Also allein schon, ich meine, ich habe ja diese Titanfall Limited Edition mir damals gekauft, da ist so ein 30, 40 Zentimeter großer Titan bei, der steht jetzt halt auf dem Schrank, ich muss halt zugeben, das sieht schon scheiße aus irgendwie, weil es halt einfach nicht passt, ne? Und wenn ich jetzt so ein ganzes Zimmer hätte, so ein Regal, okay, ja, kann man das mal machen, aber nee, und diese Burg hat halt irgendwie 400 € gekostet oder so. Sah aber auch so gut aus, dass sie dieses Geld ruhig wert gewesen wäre.
Mhm.
Und die Figuren einzeln auch immer so, weiß ich nicht, 40 bis 50 oder sowas. Aber die sehen wirklich grandios aus. Und es gab halt hier den Amorok, glaube ich, heißt er oder so, ne? Diesen, weiß nicht, kennst du die He-Man-Figuren noch irgendwie so ein bisschen?
Nee, nicht so in der Tiefe. Ich kenne
halt dieser
He-Man von der, und Skeleton und so.
Skeletor heißt er.
Skeletor, ja, sag ich ja.
Dieser Amorok, das war so ein Viech, das konnte man so auseinandernehmen und so in verschiedenen, der hatte so zwei Köpfe, zwei Oberkörper und konnte halt so verschieden zusammenbauen.
Hm.
Und da konntest du dann aber auch die verstörendsten Figuren mitbauen. Weil irgendwie, also man hat es immer hingekriegt, dass er irgendwie einen Kopf zwischen den Beinen hatte oder halt irgendwie zwei Körper relativ dicht hintereinander, was halt, also es war schon so ein bisschen, es war teilweise verstörend, was wir damals daraus gebaut haben. Und dann gab es auch noch so ein Roboterviech, was ähnlich funktionierte. Und das konntest du damit kombinieren. Und dann wurde es ganz crazy.
Hm.
Also, ja, das war schon, den gab es halt auch irgendwie, da habe ich auch echt, da habe ich oft gezuckt, als ich den gesehen habe. Mache ich auch mal einen Link in die Shownotes rein, wenn ich ihn finde, zu diesen Sammelfiguren. Die sind wirklich, die sind großes Kino.
Hab gerade mal spaßhalber bei eBay geguckt, was so diese Mask-Sachen kosten. Also wenn du wirklich so Neuzustand, unbespielt, da dieser Thunderhawk mit Matt Tracker, 379 €.
Ja, kann man mal machen, ne?
Ja. Naja, du kriegst die Sachen auch bespielt, dann zahlst du irgendwie 35 € oder so. Aber wenn du da wirklich auf Sammeln ausgelegt bist, da zahlst du dann halt echt schon ein Vermögen. Tja. Wie sind wir darauf gekommen?
Ja, du hast gesagt, dass du da irgendwie was gefunden hast.
Wir waren dabei, was guckst du und so, ne? Stimmt.
Richtig, aber jetzt muss ich hier mal einmal, und zwar muss man einfach nach Motu auf eBay suchen.
Mhm.
Also für Masters of the Universe.
Ah, okay.
Dann findet man nämlich die ganzen schönen neuen Sammelfiguren. Und die sind wirklich... Modulok heißt der übrigens. Aber das ist der 80er Jahre Original. Ne, da finde ich jetzt nur die originalen Figuren tatsächlich. Ja, ich suche mal, es gab einen so einen Online-Store, der hatte die ganzen neuen, oder zwischendurch findet man auch mal neue, sieht man auch relativ schnell, dass das die neuen wohl sind.
Mhm.
Also Mantenna zum Beispiel hier, also es ist richtig geil. Die sehen richtig geil aus, die Figuren. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit man sich die dann noch original verpackt lassen möchte oder auch einfach ins Regal stellt und fertig ist.
Oder mit spielt.
Ja, oder mit spielt. Ja, schon nice. Okay, ich habe auch noch einen anderen kleinen Tipp, was man sich mal angucken kann. Du hast ja gerade schon hier, wer streamt es, erwähnt. Eine Dokumentation, die man auf Netflix gucken kann, nämlich Atari Game Over. Habe ich mir angeschaut, geht eine Stunde, ist Englisch mit deutschen Untertiteln und geht halt um den Untergang von Atari damals, die ja das erste kommerziell erfolgreiche Videospielunternehmen quasi waren. Und wie da eigentlich quasi eine ganze Branche kaputt gegangen ist. Und es wird halt ein so einem Spiel zugesprochen, das Spiel E.T., was halt dann angeblich so schlecht gewesen ist, dass es das schlechteste Videospiel aller Zeiten ist und auch immer bleiben wird. Und dass Atari wohl ganz viele Cartridges, wo dieses Spiel drauf ist, in einer Müllhalde versenkt haben.
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Und letztens haben sie die, glaube ich, wieder ausgegraben.
Richtig. Und das ist quasi auch ein Teil dieser Dokumentation, wo halt eben dann auch diese Müllhalde geöffnet wird und auch aber eben viel Hintergrund, eben wie kam das dazu und eben auch viele Leute von damals zu Wort kommen und sowas. Das ist wirklich toll. Was ich besonders schön finde, ist dieser Typ, der halt dieses E.T. programmiert hat, ist halt eine traurige Geschichte irgendwie. Ne? Also ich meine, es ist wirklich so, jeder Videospieler, wenn du den fragst, was ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, dann sagt er die E.T., weil das halt so eine Urban Legend irgendwie auch ist, dass eben das Ding in der Müllhalde versenkt wurde irgendwie und Atari deswegen pleite gegangen ist, was natürlich Quatsch ist. Und es geht halt auch relativ viel um die Hintergründe, warum dieses Spiel denn so ist, wie es ist. Ob es jetzt schlecht ist oder nicht, will ich noch nicht mal beurteilen. Aber es wurde halt wohl innerhalb von 5 Wochen komplett entwickelt. Von einem Einzelnen. Und ich meine, heute werden Spiele 2 oder mehr Jahre entwickelt. Von Hunderten.
Ewigkeiten.
Oder Ewigkeiten.
Nicht zu sagen Forever.
Ja, Duke Nukem Forever ist irgendwann rausgekommen, ne? Also Obacht.
Ja, stimmt, ja.
Und ist, glaube ich, auch
Knaller, ne?
Und ist auch, glaube ich, indiziert, aber egal. und die, ja, also einfach eine traurige Geschichte und der hat vorher auch viele Spiele gemacht, die durchaus erfolgreich waren und hat sich ein bisschen überschätzt, dass er gedacht hat, er könnte innerhalb von 5 Wochen ein richtig, richtig gutes Spiel machen, weil das ist es, glaube ich, definitiv nicht geworden. Aber er hat sich das ja nicht ausgesucht und sowas, ne? Und der Typ ist halt, der wird halt nirgendwo erwähnt als irgendwie, dass er groß was für die Videospielbranche getan hätte oder sowas. Obwohl er halt eigentlich damals mit einer der Pioniere auch war und da durchaus auch einen großen Beitrag zum Erfolg beigetragen hat und sowas. Und das wird in diesem Film halt eben ganz gut. Also ihm wird da mal ein bisschen Er widerfährt da mal ein bisschen Gerechtigkeit und wird eben auch mal ein bisschen ins lobende Licht gerückt, was ich halt ganz schön finde.
Na, nicht schlecht. Ich glaube, das werde ich mir auch mal angucken.
Ja, wie gesagt, geht halt ein Stündchen auf Netflix, einfach mal abends angucken.
Oh, dann muss ich das ja wieder abonnieren. Aber da habe ich letztens eh schon drüber nachgedacht. Weil ich habe dann mal wieder nach längerer Zeit auch bei Watch Ever reingeguckt, was ich mir ja damals relativ günstig für 2 Jahre geklickt habe, aber irgendwie so, ja, so richtig viel Dollar Inhalt, gerade was Serien angeht, ist da halt auch nicht mehr drin. Ne? Und dann fiel mir wieder ein, hey, guck doch mal bei Sky Go, was es da noch so gibt. Und dann habe ich da jetzt erstmal House of Cards entdeckt, aber hatte mir auch kurzzeitig schon mal wieder überlegt, wieder Netflix zu abonnieren.
Mach das, ich sag nur Kulturflatrate.
Ja, da. Ja gut, da zahle ich ja noch so ein paar andere.
Okay.
Also Watch Ever zahle ich ja, glaube noch ein Jahr lang geht das noch. Danach werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr verlängern. Wer weiß, wie lange es überhaupt noch Watch Ever gibt. Und zum anderen kann ich ja auch noch bei Amazon Prime gucken. Da zahlt man ja auch so ein Stück weit dafür mit. Wobei das ja eigentlich auch ein Witz ist, was man dafür zahlt.
Das ist aber leider auch ein Witz, was du bekommst. Also,
ja.
Ich sag mal, es ist halt, ja, ne?
Netflix hat schon das beste Angebot.
Es ist halt auch wieder problematisch, dass es sich dann doch wieder auf den einen irgendwie alles konzentriert, ja.
Ja, warten wir mal ab. Wir haben ja jetzt Apple Music. Vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann Apple Video.
Ja, ich meine, Netflix macht da schon vieles richtig, muss man halt sagen. Ne? Also gerade die Netflix-Eigenproduktion, da ist jetzt auch kein Scheiß mit, gibt es irgendwie erstmal nur in Deutschland, weil wenn es auf ProSieben gelaufen ist, auch die OV-Version und diesen ganzen Mist, den halt da noch HBO hauptsächlich irgendwie mit den alten Serien hat und so. Ich hoffe mal, dass es also das ist in Deutschland einfach immer so das große Problem, so dieses Recht der Erstverwertung, dass das dann über irgendwelchen Fernsehsendern noch liegt, das macht halt keinen Sinn. Ich meine, du kannst immer noch von auf iTunes auch, ja, zu kaufen, wie heißt es, also die von Big Bang Theory, die wenn du dir den Season Pass, den deutschen, geklickt hast, das ist über ein Jahr her irgendwie, du kriegst immer noch nicht alle Folgen, ja? Weil die halt irgendwie auf ProSieben noch nicht gelaufen sind, weil sie natürlich jetzt da auch irgendwie lieber erstmal nochmal ein halbes Jahr Wiederholung zeigen, bis dann endlich, oh hier, jetzt super duper, die neuen Folgen. Ach, fürchterlich einfach.
Ja, das ist nach wie vor ein Problem bei uns.
Und Netflix macht da halt schon vieles richtig. Und eben überhaupt diese Netflix-Eigenproduktionen sind halt wirklich gut. Also Atari Game Over gucken, jeder, der Netflix hat, wer nicht, Netflix klicken und dann glücklich werden.
Yay.
So, wenn man jetzt im Hotelzimmer liegt. Baue gerade mal so eine Szene auf. Wir hatten die am Anfang schon mal kurz. Du liegst also so im Hotelzimmer und denkst dir so, ja, Siri, mach mal Musik zum Einschlafen. Und dann sagt Siri, wunderbar, ich habe hier eine Playlist mit 556 Songs. Bitteschön. Schlaf gut.
Genau. Ja.
Da hat das so mehrere Probleme. Zum einen wacht man mitten in der Nacht auf und es ist immer noch laut.
Genau.
Zum anderen wacht man am nächsten Morgen auf, es ist immer noch laut und man hat kein Datenvolumen mehr.
Ja, genau. So. Aber dafür gibt's eine Lösung. Kennt ihr schon die Timer-Funktion Wiedergabe stoppen unter iOS? Also ich kannte sie bis vor kurzem noch nicht.
Okay, also ich kannte sie, ich nutze sie auch seit einigen Jahren, aber könnte mir auch vorstellen, weil sie eben nicht so ganz intuitiv ja ist, dass sie der eine oder andere nicht kennt, deswegen schieß mal los.
Richtig, also würde man, oder ich habe es bisher auch nie da vermutet, dass man sich eben einen Timer stellen kann und üblicherweise spielt man beim Timerende eben einen Klingelton, um daran zu erinnert werden. Aber es gibt auch, wenn man dann ganz nach unten scrollt, also über die Töne hinaus, gibt es die Option Wiedergabe stoppen. Und das habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gelesen und dachte ich mir, hey cool, probiere ich doch mal aus. Lass hier Apple Music eine halbe Stunde was spielen und stopp dann die Wiedergabe. Was aber aus mir nicht erklärbaren Gründen in dem Fall einfach nicht funktioniert hat. Und ich habe es dann noch ein paar Mal ausprobiert, dann hat es irgendwie immer funktioniert. Aber gerade in diesem einen Fall, wo ich dann auch die Musik noch über mein Datenvolumen gehört habe, was mir hinterher erst auffiel, habe ich, hat es nicht funktioniert. Und dann bin ich nachts um zwei irgendwann mal aufgewacht und habe mich irgendwie gewundert, hier läuft ja Musik. Und habe die dann mal fix ausgeschaltet.
Also ich hatte das Problem halt immer, wenn ich Hörbücher gehört habe.
Ja.
Bei einer CD kannst du ja, oder wenn du ein Hörspiel hörst, dann kannst du ja sagen, okay, ich spiele mir das eine Album, dann ist Feierabend.
Mhm, klar.
Wenn du es geschickt machst, je nachdem, wie du es machst, spielt dann nämlich auch einfach das nächste. Wenn du musst halt wirklich über Albumsuche irgendwie reingehen. Wenn du über den Artist gehst und dann halt irgendwie auf dem ersten Song von dem Album anklickst, dann fängt er dann nachher mit dem nächsten Album auch an. Also von dem her, ich bin schon oft nachts wach geworden, hab Lärm gehabt. Und wenn ich aber Hörbücher gehört habe, dann habe ich immer so einen Timer, halbe Stunde. Also es ist dann bei meinem Einschlaf-iPad zum Beispiel auch der Standard. Also wenn ich dann Timer stelle, dann ist der immer schon auf Wiedergabe stoppen, weil ich da gar nichts anderes mit mache.
Ah, okay.
Genau, aber es ist eine sehr, sehr nützliche Funktion, wenn man mal für eine halbe Stunde Musik hören möchte oder so.
Ja, das auf jeden Fall, weil bisher habe ich es halt immer zum Beispiel so gemacht, bei Spotify habe ich so eine Einschlaf-Playliste, da sind dann halt irgendwie nur 10 Songs drin, die dann ungefähr so eine halbe Stunde gehen und dann lasse ich die einfach laufen und ja, wenn die am Ende ist, dann wird auch nichts mehr Neues gespielt. Oder ich war eben zum Beispiel bei Audible darauf angewiesen, in der App diese Stopp-Funktion zu nutzen. Aber in der Theorie soll diese Timer-Funktion jegliche Wiedergabe nach eben der abgelaufenen Zeit stoppen.
Genau, sie stoppt alle Wiedergaben, die man auch, wenn man von unten hereinwischen würde ins iOS-Gerät und da auf Pause drückt. Quasi diese Funktion führt sie aus.
Ja.
Das heißt eben alles, was Audio über die Standard-API-Audio-Wiedergabe startet, würde dann gestoppt werden, ja. Was man leider nicht machen kann, ist diesen Timer per Workflow zu setzen. Das wäre nämlich so eine Idee von mir gewesen, irgendwie, wo ich lange probiert habe, ob das irgendwie geht, aber es geht nicht. Es geht halt nur, indem ich dann, und ich kann auch nicht mal die App starten, weil Timer keine richtige App ist, die er findet, sondern es ist eben so eine Standardfunktion im, ne, die, also er findet das nicht als, als App, die er ausführen kann.
Ah, schade. Nutzt weil, du das eigentlich immer noch?
Ja, ich habe immer noch mein Workflow-Spiel mal ein zufälliges Drei-Fragezeichen-Album.
Achso.
Ja.
Ah, okay.
Funktionierte anfangs, also seitdem langsamer irgendwie, seitdem ich Apple Music, also iOS 8.4 habe, funktioniert aber immer noch. Sogar halt eben auch, er spielt das Album dann eben auch aus meiner Cloud raus. Und er würde sogar auch, das war ja am, die ersten 24 Stunden von Apple Music waren ja heiß, da waren ja alle drei Fragezeichen-Folgen da. Aber leider waren sie nach 24 Stunden wieder weg.
Hm. Und damit konnte man sie auch nicht mehr hören, ne? Auch wenn man sie aufs Gerät geladen hat.
Genau, auch die auf dem Gerät geladenen funktionierten nicht mehr.
Ja, schade.
Ah, sehr schade. Ja.
Was hast du denn noch so Schönes?
Ich habe, wie das zu mir passt und weil ich auch heute schon so viel über Spiele geredet habe, möchte ich gerne ein Spiel vorstellen. Ein iPad-Spiel. Und zwar nennt sich das Her Story.
Mhm.
Und das kostet einen Fünfer. Und ist ein sehr anderes Spiel als das, was man so kennt. Und ich fand es wirklich richtig toll. Also die Idee hinter ist also quasi, man, also das Spiel selber sieht halt aus wie so ein alter Retro-Monitor, auf dem ein Retro-Betriebssystem läuft. Und die Geschichte, die man halt über eine readme.txt oder über eine reallyreadme.txt bekommt, ist quasi die, der Rechner ist von 1984, hatte damals allerdings zur Jahr 2000 Umstellung quasi irgendwie einen Systemfehler, wurde jetzt repariert und man ist jetzt als Ermittler quasi damit beschäftigt, einen Kriminalfall nachzuvollziehen. Und das kann man machen, indem man Videos anschaut. Es gibt halt insgesamt 263 oder 267 Videos auf diesem Gerät. Man kann die aber nur über eine Datenbanksuche finden.
Mhm.
Und diese Datenbank kann aber immer maximal 5 Treffer anzeigen. Die Videos sind quasi komplett transkribiert. Wie heißt es? Verdammt.
Ja, kannst du sie als Text lesen?
Du kannst sie als Text lesen, genau. Also sie haben Untertitel. Okay. Du kannst aber quasi in diesen Untertiteln suchen. Ja, das heißt eben, also zum Beispiel, es ist halt eben das erste Wort ist vorgegeben in dieser Suche und das heißt halt Mörder. Spiel ist auf Englisch, Untertitel dementsprechend auch, weil es auch keinen Sinn machen würde, die ins Deutsche zu übersetzen, weil du halt eben ja das suchst, was du da auch gehört hast. Ne? Also das erste fängt halt an mit Mörder, dann kannst du dir das quasi anschauen und findest dann scheinbar relativ schnell heraus, okay, irgendwie ist wohl was passiert. Diese Videos, die du anschaust, sind die Verhörvideos von einer Dame. Nur von einer einzigen Dame, die du da immer wieder siehst. Und zwar immer auch nur den Teil, in dem sie antwortet. Also nie die Frage dazu bekommst. Das heißt, du kannst also auch nicht jetzt irgendwie suchen, wo ist Tim? Weil das wäre die Frage und die Antwort wäre dann, Tim ist da und da. Sondern du müsstest jetzt halt wissen, okay, also ganz abgesehen davon, es gibt kein Tim, müsstest du dann eben quasi ihre Antwort irgendwie erraten, ne? Also könntest du dann halt versuchen, irgendwie Tim und irgendwie verschiedene, was weiß ich, hier irgendwie auf Geschäftsreise oder sowas, ne? Tim Geschäftsreise. In der Hoffnung, dass das ihre Antwort auf die Frage gewesen wäre, wo ist Tim? Also du musst da so ein bisschen um die Ecke denken, dann, weil du halt eben nur in ihren Antworten suchen kannst und nie die Frage dazu weißt. Manchmal macht die Antwort alleine auch gar keinen Sinn, weil du sie eben ohne den Kontext gar nicht verstehst, was sie da eigentlich gerade sagt und sowas, ja. Also irgendwann hast du dann, also spielst halt immer weiter und kriegst dann halt so nach und nach immer über diese Puzzleteile so mit, wie sich die Geschichte in deinem Kopf so zusammenbaut. Und irgendwann weißt du dann halt so wohl, was passiert ist. Und dann geht's halt noch darum, so lange zu suchen, bis du wirklich Videos findest, die das dann auch so beweisen, was du da glaubst. Und es gibt so 2, 3 Schlüsselmomente im Spiel, wo man dann auch merkt, dass man scheinbar jetzt gerade irgendwie so einen kleinen Durchbruch hatte. Natürlich mal so eine Sirene oder sowas. Mhm. Und ich sag nur so viel, am Ende merkt man auch, dass man das Spiel jetzt durch hat. Weil das war bei mir so ein Problem. Ich habe halt immer gedacht, ja, ich weiß es doch jetzt eigentlich. Was soll ich denn jetzt noch machen? Und war dann schon kurz davor, irgendwie im Internet zu suchen oder sowas, weil ich jetzt gar nicht wusste, muss ich jetzt alle Videos gefunden haben oder wie funktioniert das oder sowas, ne? Und für mich sieht es so aus, dass es so 2, 3, 4 Schlüsselvideos gibt und die musst du gesehen haben, bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber so erschien es mir jetzt einfach. Wenn du die dann gefunden hast, dann leitet sich quasi das Ende vom Spiel automatisch so ein. Also einfach, man kann es nicht verpassen, wenn man eben dann, also wenn man glaubt, man ist eigentlich durch, aber irgendwie passiert noch nichts, dann fehlt einem wahrscheinlich noch ein Video, wo man zwar sicher ist, dass das so und so war, man muss aber noch das Video suchen, wo sie es denn auch sagt.
Meine Frage ist jetzt, wie bist du auf dieses Spiel gekommen?
Also. Das geht ziemlich durch Twitter gerade durch.
Ah, okay. Also, weil in den Top-Charts oder so sehe ich es jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht. Und sonst wüsste ich auch nicht, man sucht ja jetzt nicht nach Her Story.
Ja gut, jetzt schon, weil das halt eine absolute Empfehlung ist. Es gibt es auch für PC, ich weiß nicht, ich glaube für Steam oder sowas dann. Da kostet glaube ich 6 Euro, aber ich gucke das mal eben schnell nach. Vielleicht gibt es sogar auch dann für Mac, wenn man jetzt kein iOS-Gerät hat, auf dem man spielen kann oder möchte. Ich fand, es hat aber auf dem iPad super funktioniert, weil du konntest halt auch abends im Bett nochmal irgendwie ein bisschen und sowas. Und das hat mich wirklich gefesselt. Also ich habe vielleicht so, 3 Stunden oder sowas gebraucht. Dadurch, dass ich dann ja aber weiß, was jetzt passiert ist, also das Spiel kann man genau einmal spielen. Ne? Also muss man jetzt auch natürlich sehen, 5 Euro. Also es ist wirklich toll. Und ich empfehle es jedem, es einmal zu spielen, aber man kann es halt nicht 10-mal spielen oder sowas. Also genau, auf Steam gibt es das auch, sowohl für Windows als auch für Mac. Und da kostet es eben 5,99. Auf iOS waren es eben, ich glaube, dann 4,99.
Ja, ich muss mich korrigieren, wenn man zumindest in die Top-Charts der Spiele geht, dann ist es auf Platz 36 gerade.
Okay, ja, es ist halt jetzt nicht so gut. Also es ist unheimlich gut gemacht. Es ist halt mit sehr wenig Mitteln, haben sie da wirklich es geschafft, eine spannende Geschichte zu machen und wo man auch wirklich Lust hat, irgendwie das jetzt mal zu lösen. Das siehst du auch auf den Screenshots schon eben, du hast halt wirklich so ein altes Windows 3 oder sowas sieht's aus, ne?
Ja, auf jeden Fall ein altes grafisches Betriebssystem.
Und genau. Ja, also es ist wirklich, habe ich Mario auch schon empfohlen gestern, dass er das auch mal spielen soll. Macht wirklich Spaß. Ich glaube auch, dass es nicht schlecht ist, wenn du nicht so, also wenn du jetzt ein bisschen Englisch kannst, aber nicht so wirklich super gut, weiß ich nicht. Also so einigermaßen gut musst du schon können, aber dann ist es auch eine ganz, ganz schöne Übung, glaube ich, einfach, ne? Weil vielleicht wirklich mal so 1, 2 Worte, die du da nicht verstehst, nochmal nachzublättern oder so. Oder einfach nach den Worten dann zu suchen, wenn du denkst, das scheint mir ein wichtiges Wort zu sein, suche ich mal danach. Und dann findest du halt 3, 4 Antworten, wo du dann, gab bei mir zum Beispiel so, kann ich jetzt nicht sagen, dann würde ich vielleicht ein bisschen spoilern, aber so wüsste ich zum Beispiel jetzt nicht, was Geräteschuppen heißt oder sowas, ja, so auf Anhieb. Und dann hörst du aber so ein Wort und dann denkst du, das scheint ja irgendwie, könnte ja was Relevantes sein. Und dann suchst du nochmal danach und findest eben 3 Videos, wo du dann drauf kommst. Okay, das scheint wohl Geräteschuppen zu heißen. Also einfach so aus dem Kontext heraus. Also nein, es kommt nichts mit Geräteschuppen vor, deswegen habe ich es jetzt gesagt. Aber Kofen.
Jo.
Ich will das Spiel nächste Woche auf Platz 1 der Spielechart sehen. Ich glaube, es war aber auch schon ziemlich weit oben. Also es ist eine Kickstarter-Kampagne gewesen, wie ich erfahren habe in St. Moin Podcast, die interessanterweise da auch gestern hatte ich den Podcast irgendwie gehört, hatte aber unabhängig davon mir das schon geklickt und auch vorgehabt, hier vorzustellen. Und gestern hatte ich die Podcast-Episode dann aber auch gehört. Und da haben sie gesagt, dass der Regisseur oder irgendwie oder einer der Köpfe dahinter, genau, das steht auch in dem Beschreibungstext auf Steam, sehe ich gerade. Das ist nämlich von Sam Barlow und der hat auch das erste Silent Hill wohl gemacht. Oder bei irgendeinem Silent Hill, bei Shattered Memories, hat er wohl irgendwie die Story geschrieben oder sowas. Also, die ist auch nicht so super gruselig oder sowas, also auch keine Angst, wenn es irgendwie ein Schisser ist, kann man es auch spielen. War ich ein bisschen enttäuscht, ich habe mir so ein bisschen was Spannenderes noch vorgestellt irgendwie, oder, aber ist wirklich gut.
Wunderbar. Dann haben wir es für heute, ne?
Haben wir es doch. Von Selfie-Sticks über Office, ganz viel Apple Music, He-Man-Figuren und Mask-Figuren, Monologe über Spiele und sonst haben wir, glaube ich, nichts vergessen.
Sind wir doch wieder bei Apps gelandet. Ja, dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau, tschüss.